Dieser Podcast wird euch präsentiert von
UFM
103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und den Vorsätzen, weil Jahresanfang ist, da gibt es ja dann immer gute Vorsätze. Und dem Brechen dieser Vorsätze. Ich habe mir gedacht, bevor ich einfach von euch abfrage, was ihr euch denn für dieses Jahr vorgenommen habt, was ich sicherlich auch abfrage, also es interessiert mich natürlich, was ihr euch für Vorsätze gefasst habt. Ich finde immer noch, Vorsätze fassen klingt irgendwie falsch. Und ich habe den Faden des Satzes verloren. Ich kränkle mal wieder ein wenig. Ich bitte um Verzeihung, falls ich unkonzentriert bin. Ich würde ganz gerne die Vorsätze, die ihr euch gefasst habt, für 2012 von euch abfragen. Gleichzeitig möchte ich aber auch gerne und viel lieber sogar über die gebrochenen Vorsätze reden. Also über eure gebrochenen Vorsätze. Weil ihr brecht sie ja sowieso. Ihr kriegt es ja sowieso nicht hin, euch an das zu halten, von dem ihr das ganze Jahr über gedacht habt. Aber am 1.1. des nächsten Jahres, da werde ich mal... Was war denn das eigentlich im vergangenen Jahr? Und was wird es dieses Jahr sein? Welche Vorsätze werdet ihr dieses Jahr brechen? 0800 80 5 mal die 5. Es ist dran der Matthias aus Berlin-Prenzlauer Berg. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias.
Ich wünsche dir auch erstmal ein gesundes und fröhliches neues Jahr.
Ja, dir auch. Ich muss das ja auch immer sagen. Ich bin so ein Stoffel.
Ja.
Ne?
Ja. Genau. Und ich habe schon seit Jahren immer was vorgehabt, was ich immer aufgeschoben habe und immer keine Zeit hatte, das zu organisieren, zu planen schon, aber dann hat mir dann immer der Mut gefehlt.
Mhm.
Und habe das dann jetzt im Dezember wieder aufgegriffen und das habe ich jetzt als Vorsatz gemacht, dass ich das dieses Jahr einfach mal durchziehe.
Und das wäre?
Das wäre, ich bin seit Jahren mit Kindern unterwegs, in einem Verein gewesen und war auch da sehr zufrieden mit und habe jetzt gesagt, ich mache dieses Jahr mein eigenes Ferienlager.
Oho, ich bin seit Jahren mit Kindern unterwegs, klingt auch so, als hättest du sie entführt und wärst auf der Flucht, ne?
Ja, nee, aber ich bin auch vom Beruf wegen her Erzieher an einer Grundschule und das ist, sag ich mal, ich bin so ein Erzieher, der lebt, das heißt, der mit den Kindern ganz viel macht und tut. Und in meinem Urlaub verreise ich dann trotzdem nochmal mit Kindern, die ich schon seit ich 18 bin, immer in Ferienlagern betreue oder Ferienfahrten betreue. Und seit einigen Jahren das immer mehr wird und mir das immer mehr Spaß macht. Und dann dachte ich mir, ich will mal ein bisschen unabhängiger werden, mal mein Ding machen, nicht Sachen machen müssen, die im Katalog stehen oder irgendwie auf einer Internetseite stehen, sondern einfach mal frei nach Schnauze das machen. Also schon nach Plan, aber halt gucken, dass man das halt nach seinen Vorstellungen auch realisieren kann.
Würdest du davon leben können?
Nein.
Unter keinen Umständen?
Nein.
Also wäre der Urlaub von deiner Erwerbsarbeit wäre das selbstorganisierte Ferienlager sozusagen.
Genau.
Aber ist das denn nicht, ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor.
Ist es auch, aber es macht auch dann, sag mal, ich bin jetzt 31, habe von 18, ja, also seit ich 18 bin, bis jetzt 30, über 60 Ferienfahrten gemacht. Im Sommer, im Winter, in den Herbstferien, immer eine Woche oder auch mehrere Wochen. Und da war schon seit Mitte 25 so der Wunsch, mach mal dein Ding. Sei nicht immer abhängig von den anderen, sondern du hast super Vorstellungen, super Konzepte, wie du deine Fahrt machst. Und dann habe ich gesagt, okay, Ende des Jahres, wir probieren es mal, dann hat man ein paar Überlegungen machen müssen, Verein gründen oder einen Verein suchen, der schon vorhanden ist, was ich dann auch gefunden habe. Zur längeren Geschichte, ich arbeite in einer Grundschule in Berlin und die haben auch mal Fördervereine. Und diese Fördervereine sind ja dafür da, dass die Schule für Kinder, die nicht so finanziell gut dastehen, in die Bresche springen und, oder auch Klassenfahrten, wenn sie nicht bezahlen können, oder Schulmittel oder auch mal eine große Aktion in der Schule machen. Und dieser Verein habe ich das vorgeschlagen, die fanden das ganz toll. Und wollen sie mich auch nächstes, also dieses Jahr unterstützen mit dabei und Akquise machen und. Und das war für mich auch die Motivation, sag ich mal, diese Fahrt zu organisieren. Bin seit Mitte Dezember dran, den Flyer zu machen, und der ist jetzt langsam fertig, sodass man dann auch bestarten kann.
Kannst du dich dadurch ruinieren? Also kann das finanziell für dich gefährlich werden?
Nein. Ja, wir haben zwei große Partner, also Firmen, die auch ein bisschen Geld uns schon zur Verfügung gestellt haben. Und dadurch, dass wir das ja auf keinen Gewinn beziehen, das heißt, wir haben sehr gering angesetzt, sodass auch viele mitfahren können, aber ist halt auch begrenzt, weil, sag mal, wir machen eine Kanutour von Zeltplatz zu Zeltplatz, wo wir auch Sachen immer mit alles mitnehmen, ohne Auto, nur unterwegs im Spreewald mit den Kanus, und 10 Tage lang soll die gehen, und das funktioniert auch gut, und das ist auch sehr preis-leistungsmäßig, denke ich mal, ganz gut, dass wir da auf Null kommen. Und alles, was wir, sag mal, erwirtschaften, wird da nicht viel sein, wird dann auch wieder an den Förderverein gehen.
Ende des Jahres werden wir miteinander telefonieren. Du wirst hier wieder anrufen und sagen, ob es geklappt hat oder nicht.
Naja, mal gucken. Also ich bin da ganz motiviert dabei, weil wir auch viele Kinder haben, die sowas noch nie gemacht haben, sag ich mal, oder sich das auch nicht leisten können.
Aha.
Und dafür springt ja dann der Förderverein ein oder diese beiden Firmen, die dann sagen, okay, wir sponsern oder wir geben Gelder für 4 Kinder, dass die mitfahren können oder so. Das ist meine Motivation und mein Vorsatz, dass ich ein paar Kindern aus meiner Schule, oder ein paar Kinder, sollen 20 werden, 10 schöne Tage im Spreewald machen kann. Ne? Aber das ist auch sehr viel Arbeit, aber ich mache es gerne halt. Ne? Das ist wirklich ein Herzenswunsch für mich auch, und ich sehe auch selber immer, wie die Kinder auch früh morgens zur Schule kommen. Die haben dann ein Brot mit, wo ich sage, wie sollen die dann 18 Stunden hier in der Schule verbringen? Ja?
Gibt es da nichts zu essen?
Das ist dann auch schon traurig, ne?
Gibt es da nicht irgendwie Mittagessen in der Schule?
Ja, doch.
Okay.
Also klar, Mittagessen, das ist dann um 1 oder um 12:30, sag ich mal, oder um 12.
Aber bis dann ist das Brot längst gegessen, ja.
Ja, wenn die Schule um 8 anfängt in der Regelzeit. Ne, ist nicht schwer, aber wir kämpfen, und die Kinder nehmen das auch immer an, und wir können nur das Beste immer machen mit den Kindern, ne, und sagen, okay, komm, wir holen mal, wir gehen mal in eine Schülerküche und kochen da, und ne, und das ist ja auch so ein Konzept für die Fahrt, dass die Kinder selbstständig mit den Erziehern oder mit den Begleitern dann auch mithelfen mit Kochen, zum Beispiel Eintöpfe machen. Also für 20 Kinder unterwegs kann man ja nicht viel reißen, sag ich mal, aber
das Gute an deinem, das Gute beziehungsweise oder das Schöne oder Praktische an deinem guten Vorsatz ist, es ist tatsächlich nur ein Ding, was du vorhast, und nicht so dieses Weltfrieden. Um die Details kümmere ich mich später. Sondern so ein Ding. Wir machen ein Ferienlager. So, und das ist irgendwie sehr begrenzt, und da kann man drauf hinarbeiten.
Genau.
Vielleicht ist das auch einer der Tricks. Darum funktioniert es halt auch nicht, wenn du sagst, dieses Jahr werde ich abnehmen, sondern vielleicht muss man tatsächlich sagen, ich werde diese Woche 500 Gramm abnehmen oder so.
Ja.
Ja, müsste man mal.
Also ich habe auch, weil wir bei Vorsätzen sind, schon Vorsatz gebrochen, Ich habe meinen Eltern gesagt, okay, ich versuche es. Ich werde jeden Tag in der Woche, von Montag bis Freitag, morgens mein Bett machen, bevor ich zur Arbeit gehe.
Ja.
Du kennst es ja vielleicht.
Ja, ich kenne das.
Zwei Tage habe ich es geschafft. Heute habe ich gesagt, ach, Bett, so steige ich wieder rein, wie ich aufgestanden bin. Doch.
Doch, kenne ich. Geht doch, mir genau.
Ach, so kennst du.
Ja, ja, das, also was, das Einzige, wozu ich dann gerade noch in der Lage bin, ist, bevor ich reinsteige, es mal aufzuschütteln.
Naja, also das Fenster auf und ausschütteln ist okay, aber danach ist er dann auch.
Das ist auch echt, aber warum schafft man, warum geht es nicht? Warum kriegt man noch nicht mal, und das ist ja nun wirklich eine Winzigkeit, warum schafft man es noch nicht mal, sich vorzunehmen, das zu machen und dann auch dabei zu bleiben, es zu machen?
Wenn ich das wüsste, also...
Dann fragen wir jetzt mal, dann würde ich sagen, fragen wir jetzt als Nächstes einfach mal den Siegfried, der behauptet nämlich, er weiß, wie es geht. Matthias, ich danke dir.
Alles klar und noch einen schönen Abend noch.
Jo, und schönes Jahr. Tschüss.
Ja, tschüss.
Es geht um gute Vorsätze, beziehungsweise das Brechen guter Vorsätze, was wir ja viel besser können, als uns an gute Vorsätze zu halten, gute Vorsätze einzuhalten. Wir fassen sie, wir halten uns. Ich finde, alles, was mit dem Wort Vorsatz zu tun hat, klingt irgendwie falsch. Das könnte auch schon mal ein interessantes Feld für einen Psychotherapeuten sein. 0880, 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Jetzt ist erstmal der Siegfried dran. Hallo Siegfried.
Gesundes neues Jahr erstmal noch.
Ja, gesundes neues Jahr. Du sagst also, du weißt, was man tun muss, um gute Vorsätze zu halten.
Das ist zu spontan. Dann hätte ich ja genau die gleiche Flatulenz wie du. Also.
Nee, die willst du nicht haben. Nee, die willst du wirklich nicht haben.
Nee, garantiert nicht. Also, das wäre jetzt super schlau, wenn ich das sagen würde. Aber man könnte, wenn man sich mal Gedanken drum machte, naja, ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös, weil gerade mein Akku gesponnen hat. Ich musste gerade wieder ranrennen ans Telefon.
So.
Da kam ein Rückruf. Also ich hatte mir notiert, die Annahme, Vorsätze realisieren zu können, beinhaltet, dass man auch die Möglichkeiten dazu haben sollte. Sprich, Zeit oder auch Finanzen. Vor allem deswegen, wenn man jetzt auch das soziale Umfeld mal umstrukturieren möchte.
Das soziale Umfeld umstrukturieren, ist das ein Vorsatz, den du hast?
Unbedingt, ja.
Oh.
Also ich hatte mal eine bessere Schulausbildung, bin ein bisschen abgesagt von beruflichen Erfolgen, dann auch in den Misserfolg rein.
Kannst du das konkreter machen?
Na, mit dem Geld war auch der soziale Umgang nicht mehr gegeben. Also man konnte sich nicht mehr in den Restaurants bewegen, in den Clubs oder sonst wo auch immer. Und dann ist man eben ein bisschen abhanden gekommen in der Gesellschaft. Die haben sich dann auch nicht mehr so richtig gemeldet. Dann hatten sie keinen Bock mehr. Es war alles nicht so ganz einfach. Und deswegen sage ich einfach mal, man braucht auch Zeit und man braucht auch Geld, um das alles realisieren zu können.
Vorausgesetzt, der gute Vorsatz erfordert überhaupt Zeit. Es gibt ja genug Vorsätze, die keine Zeit erfordern.
Okay, also die habe ich mir auch gesetzt.
Weniger fressen ist zum Beispiel so ein Ding, kostet keine Zeit und bringt sogar noch Geld.
Wenn man sich schon versucht, gesund zu ernähren, dann weiß ich nicht, ob man sich dahingehend noch verbessern soll. Wenn du die ganze Zeit Gemüsefresser bist, das über.
Dann machst du ja alles richtig.
Ja, so in etwa. Aber trotzdem kommt der Frustfraß noch durch. Also man versucht es mal, aber man versucht es dann auch wieder nicht. Dann kommt eine Frustphase durch und dann macht man es wieder nicht. Also das ist alles ganz schön schwer. Ganz einfach ist das nicht.
Nee, aber immerhin. Also ich habe mal aufgeschrieben, die Vorsätze müssen im Rahmen der Möglichkeiten liegen, ne?
Na klar. Also wir sind ja in der Gesellschaft sind wir alle positiv konditioniert. Wir sind an Erfolg, sind wir seit der Schulzeit durch gute Zensuren, da werden wir immer belohnt, dann kriegst du eine gute Ausbildung und dann kriegst du vielleicht auch gutes Gehalt. Und wenn dann irgendwann mal was nicht so hinhaut, kriegst du die Kündigung, ist das Geld weg, Frau ist weg, Familie weg vielleicht auch noch, dann ist das alles nicht so doof. Also diese Positivkonditionierung.
Na, was heißt Positivkonditionierung? Das ist ja kein soziales Phänomen, sondern das ist ein psychologisches Phänomen. Also dass Erfolgserlebnisse dich weiter motivieren, das ist ja kein gesellschaftliches, kein von der Gesellschaft installiertes System, sondern das ist dein Gehirn, das das macht. Das ist ja.
Naja, aber ich glaube, dass wir schon ganz schön drauf konditioniert sind insgesamt in der Gesellschaft. Erfolg, arbeite viel, sei fleißig. Dann hast du
ja
noch.
Na, ich denke, du verwechselst da was. Wir sind darauf konditioniert, und das ist sicherlich ein Problem, Erfolg mit wirtschaftlichem Erfolg gleichzusetzen. Aber
okay.
das Belohnungssystem im Gehirn stimuliert und für Motivation verantwortlich ist, das hat eben nichts mit gesellschaftlicher Konditionierung zu tun. Dass wir Erfolg, dass wir Erfolg messen wollen, und zwar idealerweise in Geld oder in Repräsentation von Geld, dickes Auto oder so, das ist richtig. Und das ist,
davon bin ich schon längst, weg, echt. Wenn ich mir das nochmal leisten könnte in meinem Leben, so aus, aus dem Handgelenk mir so einen, Neuwagen vor die Tür zu stellen, meine Güte, das wäre eine schöne Variante.
Oh, ich finde, Erfolg ist auch was anderes als, also ja, ich finde ja, Erfolg ist...
Wer erfolgreich ist, der muss auch Spaß machen.
Ich finde vor allen Dingen, wer Zeit hat, der hat Erfolg.
Ja.
Was gibt es denn für einen größeren Erfolg, als Zeit zu haben? Ne?
Ja, Lebenszeit ist eine richtig gute Variante. Dann kannst du dir wirklich tolle Träume erfüllen. Ins Ausland gehen, um die Erde wandern wie und sonst was. Ja. Ist ja alles schön, aber ja, Zeit. Wenn man zu viel Zeit hat, dann fällt einem die Decke auf den Kopf. Dann wird man auch wahnsinnig.
Weiß ich nicht, also zu viel Zeit habe ich noch nie gehabt, kann ich nicht beurteilen. Also ich habe aber nicht das Gefühl, als wüsste ich nichts mit meiner Zeit anzufangen. Also alles, alle Zeit, die ich nicht in Erwerbsarbeit stecken muss, oder zumindest Erwerbsarbeit, die mir keinen Spaß macht.
Sei froh, dass du Erwerbstätigkeit dass deine Erwerbstätigkeit nachgehst oder mehreren.
Ja.
Dass du die Möglichkeit dazu hast.
Ja, bin ich auch.
Ja. Ich habe zu viel Zeit zur Zeit. Das heißt also rückschließend, dass ich also zurzeit keine Arbeit habe, und das macht mir sehr viel Kummer.
Aha. Ist natürlich Berlin auch genau der falsche Ort, an dem man sein will, wenn man.
Genau. Naja, die neue Statistik sagt 12,3% im Dezember.
Das sagt die Statistik.
Na super. Jetzt bin ich auch über 40, also der Arbeitsmarkt, der will bis 35 Jahre.
Ja.
Viel Erfahrung,
super. Also in deiner Situation würde ich sofort die Stadt verlassen.
Also
wenn ich mir letztens, was war das? Letztens irgendwo, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, irgendwas, ich lese ja keine Zeitungen mehr, ich gucke ja nur noch ins Internet, stand irgendwie, Audi in Ingolstadt will jetzt was? 10.000 Leute einstellen? Habe ich auch gedacht, was? Wie viel? So, und da habe ich mir auch gedacht, okay, also wenn das hier alles schief geht, dann setze ich mich in den Zug, fahre da hin, gehe da klingeln und sage, guten Tag, wenn Sie so viele einstellen wollen, dann brauchen Sie doch bestimmt auch jemanden, der die Werkshalle fegt. Ich mache das.
Weißt du, ich würde sogar Folgendes machen. Ich würde sogar gerne in die Asse gehen, wenn bloß das Gehalt stimmt.
Ja, es gibt halt, das ist ja sowieso immer eine Frage des Gehaltes beziehungsweise der Arbeitsbedingungen. Es gibt ja auch keinen Fachkräftemangel. Das ist ja auch so ein Mythos, den die Arbeitgeber.
Ich bin so ein anstudierter Geoingenieurwissenschaftler.
Ja.
Und deswegen würde ich auch sagen, die Asse würde mir noch entgegenkommen.
Ja, stimmt.
Von dem, was mich noch erwarten könnte.
Ja, und es wäre vor allen Dingen tatsächlich auch der endgültige Beweis für meine These davon, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, sondern dass es nur einen Mangel an guten Arbeitsbedingungen gibt.
Es gibt auch noch einen ganz anderen Mangel, nämlich den Willen, ein gutes Gehalt zu zahlen.
Ja, das ist ja, gehört ja zu den Arbeitsbedingungen.
Okay.
Ist ja wenn irgendjemand sagt, es wäre Fachkräftemangel, sage ich immer, nee, es gibt keinen Fachkräftemangel.
Richtig.
Es gibt
Ingenieure sitzen in der,
es gibt nur nicht die richtigen Arbeitsbedingungen.
Richtig.
Das hören die dann nur nicht so gerne. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, wie viel bist du bereit zu zahlen? 7,50 € von der Leiharbeit für einen Facharbeiter?
Ja,
aber wir schweifen zu weit ab. Wir wollen ja nicht auf der Stütze unserer Wirtschaft rumhacken.
Also ich sag mal, schönen Dank, dass ich bei euch teilnehmen durfte. Schönen Dank für die Krankenstütze.
Ich danke für deinen Anruf und ein gutes Jahr wünsche ich dir.
Danke gleich.
Tschüss, danke. 0880 5x5, das ist unsere Nummer, und ihr seid eingeladen. Es geht nämlich um gute Vorsätze. Nicht nur die guten Vorsätze, die ihr vielleicht für 2012 habt, sondern das, was ihr sowieso an Vorsätzen habt und immer an einem Datum festgemacht habt, wo ihr gesagt habt, da fange ich dann an, mir meinen wie auch immer gearteten Vorsatz in die Tat umzusetzen oder Wirklichkeit werden zu lassen. Und wie ihr dann gescheitert seid. Also die gebrochenen Vorsätze. Welche Vorsätze habt ihr denn vor zu brechen dieses Jahr? Namens Jakob.
Ja, hi.
Jakob, welchen Vorsatz wirst du denn dieses Jahr brechen?
Ja, also ich nehme ja jedes Jahr vor, in der Schule ein bisschen besser zu werden, aber irgendwie raff ich es jedes Jahr nicht.
Aber ist das so einfach, ne?
Ja, jeden Tag 10 Minuten, das merkt man ja dann auch, aber irgendwie nach einer Woche mache ich es dann eben nur noch jeden zweiten Tag und ja.
Was müsste passieren, dass du es in der zweiten Woche immer noch jeden Tag machst?
Ich weiß nicht, mich irgendwie belohnen oder so vielleicht.
Aber wie sähe die Belohnung aus?
Weiß nicht, zocken oder so. Nee, es kommt auch noch dazu, ich zocke halt ziemlich viel und ich für dann eben weniger zocken vielleicht und mehr für Freunde Zeit finden.
Das heißt, du zockst alleine und nicht irgendwo im Netzwerk?
Ja, das schon, aber das kann man ja nicht Freunde nennen. Also.
Nein?
Nee, finde ich nicht.
Naja, gut, vielleicht nicht Freunde, aber Bekannte, oder?
Ja, das vielleicht schon, aber schon was anderes, mich mit einem Freund zu treffen, als wenn ich jetzt irgendwie über Skype mit irgendjemand telefoniere. Das ist was ganz anderes für mich.
Klar ist das was anderes. Klar. Aber du kannst dich ja noch mit den Leuten, mit denen du zockst, treffen gehen. Aber die da natürlich quer über die Republik verteilt sind, ne?
Ja, vor allem als Schüler ist es halt auch schwer dann.
Ja. Gut, wie sähe dann eine andere, also eine realistische Belohnung aus nach einer Woche?
Ich weiß nicht.
Im Grunde bräuchtest du nach einer Woche irgendein Gradmesser für einen Lernerfolg, oder?
Ja, vielleicht schon. Aber.
Kannst du nicht deine Lehrer bitten, regelmäßig Tests zu schreiben? Ich meine, damit man dann kannst du davon ausgehen, dass du die nächsten Jahre auf dem Schulhof in der Pause immer auf die Fresse kriegst. Aber wäre mal eine coole Aktion. Tja, ich brauche Motivation. Schreiben Sie doch freitags immer Tests, bitte.
Naja, aber ich glaube, da wäre ich dann unten durch in der Schule.
Die anderen können ja mitmachen. Dann erklärst du denen, wie das gemeint war. Also falls du dann mit der dicken Lippe überhaupt noch reden kannst, erklärst du denen, wie es gemeint war.
Ja.
Und dann ziehen
ja, aber ich
schon
muss
mit.
Es ja nicht offensichtlich machen, also ich kann es ja auch Briefe oder so schreiben an die Lehrer.
Ja, oder so viel Scheiß bauen, dass du Freitag nachsitzen musst und im Nachsitzen dann darum bitten, dass deine Leistung kontrolliert würde.
Genau.
Dann siehst du, eigentlich ist das perfekt, weil dann siehst du für den Rest, also du siehst für deine Mitschüler aus wie die absolut coole Sau. Boah, ey, der baut hier jede Woche nur Scheiß und muss dauernd nachsitzen. Ist das der coolste, den wir hier haben? Und gleichzeitig kannst du dann aber da immer deine Einsen dir abholen im Nachsitzen.
Ja.
Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ich kann es nur mal probieren.
Wirst du ja sowieso nicht.
Nee. Aber eigentlich wollte ich schon, also eher freiwillig lernen. Also nicht für Tests eben. Das, ja.
Wenn du das doch willst, warum machst du es dann nicht? Also woran scheitert es?
Wahrscheinlich die Faulheit, schätze ich mal. Ist halt immer doch noch eine Hürde, bevor ich lerne. Und dann.
Ja, aber du hast doch auch zocken gelernt. War das schwer?
Ja. Aber es hat Spaß gemacht.
Aha.
Wahrscheinlich liegt es daran.
Das heißt, du müsstest den Spaß in Latein finden.
Ja, und Französisch.
Ach, du hast kein Latein?
Nee, ich habe Französisch.
Eine weise Entscheidung. Schullatein halte ich ja wirklich für das Überflüssigste, was es überhaupt nur gibt. Ich hatte ich hatte Latein in der Schule, darum, also das ist, wo ich dann hinterher gedacht habe, so, boah, was für eine Zeitverschwendung war das denn? Naja.
Ja.
Ja, aber dann halt Französisch. Das heißt, du müsstest den Spaß im Französischen finden.
Das ist halt schon relativ schwer, also. Naja.
Was kann an Französisch Spaß machen?
Ich weiß es nicht.
Zum Beispiel herauszufinden, was auf Französisch Spaß heißt. Was heißt denn Spaß auf Französisch?
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, was extraordinär heißt.
Ja, super. Hey! Tatsächlich, das kenne ich ja sogar, ohne Französisch hätte ich dir das ja sogar sagen können.
Ja, ich bin nicht so das Ass. Ja, Spaß. Die anderen Fächer klappen ja auch eigentlich, aber.
Spaß, es gibt, also Google Translate übersetzt Spaß mit Spaß. Das heißt, der Franzose kennt keinen Spaß.
Ja, das
muss man
sich
mal vorstellen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Warte mal. Ach, und ins Englische übersetzt es auch Spaß.
Vielleicht Spaß richtig schreiben.
Ah, doch, da. Amusant. Amusant? Amusement. Müsste das nicht Amusement heißen?
Ja.
Comment trouver l'amusement en France? Oder so ähnlich. Ja, aber das wäre doch eigentlich wirklich, das ist eigentlich, ich schreibe das mal auf. Das muss Spaß machen, sonst bringt's nichts.
Ja.
Spaß. Spaß machen und man muss den Spaß vor allen Dingen finden. Und das könnte ja dann schon mal der Spaß sein. Also sich einen Spaß daraus zu machen, rauszufinden, was am Französischen so viel Spaß machen könnte, dass man es unbedingt lernen will. Vielleicht willst du ja mal Diplomat werden.
Ach Gott.
Oder Bundespräsident.
Naja, wir müssen nicht auch nicht ihn abschreiben.
Jakob, ich danke dir.
Jo.
Vor allen Dingen,
ciao.
Ja.
Ja.
Ciao. Vor allen Dingen wünsche ich dir viel Spaß.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Es muss Spaß machen. Also der gute Vorsatz muss Spaß machen. Dann halten wir ihn auch ein. Klingt fast plausibel, ne? Aber irgendwas fehlt mir da dran noch. Was fehlt mir denn daran eigentlich noch? 0880 5 mal die 5. Patricia. Hallo Patricia aus Berndorf.
Peace. Frohes Neues.
Oh, ho, ho. Du bist gerade in der Hochphase.
Ja.
Cool.
Ja, weil ich endlich glücklich bin.
Wieso? Was ist passiert?
Ja.
Wir müssen ein wenig ausholen. Patricia ist Daueranruferin.
Okay. Ja.
Ne, für alle, die jetzt gerade denken, hä, was geht ab? Patricia ist Daueranruferin. Du bist depressiv, ne? Nee,
richtig. Depression. Ich habe Depression.
Du hast Depression. Und manchmal rufst du an und bist gerade in einem Tief, also hast gerade einen Schub. Und manchmal rufst du an und hast gerade keinen Schub. Und als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hattest du einen Schub und dir ging's und alles war doof. Und jetzt gerade hast du anscheinend keinen Schub. Und das finde ich gut.
Ja.
Und jetzt erzählst du, warum.
Ja, weil es liegt daran, dass ich am 13. Januar aus der Tagesklinik entlassen werde. Und nach der Tagesklinik, also so wie ich dir gesagt hatte, im Januar nach Nidda gehe, und zwar nach Schotten.
Schotten?
Schotten.
Und um beim Schotten betreut zu wohnen.
Genau.
Und den Platz hast du auch schon, ne? Wie war das?
Ja. Ja, also das Jugendamt hat sich jetzt schon eingeschaltet und hat gesagt, ja, wir kennen diese Reha und das ist eine sehr gute Idee. Und sie wollen halt jetzt alles drum setzen, dass ich diesen einen Platz bekomme und das ist dann auch sicher. Und ja.
Da freut sie sich.
Ja.
Was wäre denn dann daraus abgeleitet, dann brichst du wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht mal einen guten Vorsatz, ne? Was wäre daraus abgeleitet denn der Vorsatz für 2012?
Naja, mein Vorsatz ist, dass ich mit meiner Krankheit besser klarkomme, also damit halt lerne umzugehen und nicht mehr so oft Antidepressiva halt dafür zu nehmen, damit es mir besser geht. Habe ich dir ja auch schon erzählt, dass ich die immer nutzen muss.
Ja.
Ja.
Was muss ich denn an deinem Leben ändern, damit du von den Antidepressiva runter kannst?
Halt wirklich versuchen, mit meiner Krankheit klarzukommen. Die haben jetzt auch bei mir Borderline festgestellt, das finde ich noch beschissener.
Ja, das ist beschissen. Entschuldigung.
Das ist er.
Ja, ich kenne das. Also nicht, dass ich selbst Borderliner wäre, aber ich habe zwei Beziehungen in meiner Vergangenheit mit Borderline-persönlichkeitsgestörten Frauen gehabt und das ist echt das Gegenteil von Spaß.
Ja. Das ist es auch nicht. Das ist es nicht. Da gebe ich dir recht, Holgi.
Aber immerhin bist du ja schon mal in Therapie und das ist ja schon mal was wert, weil könnte halt genauso sein, dass du gerade erst festgestellt hast, dass es dir dreckig geht und du noch lange nicht diese Selbsterkenntnis hast, also die Einsicht in deine Krankheit, die dich dann in Therapie treibt. Also das heißt, es könnte dir viel schlechter gehen. Du könntest nämlich jetzt am Anfang der 5 Jahre sein, die jetzt schon hinter dir liegen, von daher.
Ja, da hast du recht, aber guck mal, ich habe ja für mich selbst entschieden gehabt, als ich gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, habe ich selbst zu mir gesagt gehabt, jetzt gehst du in psychiatrische Behandlung und viele sehen das nicht so wie ich und sagen auch zu mir, ja, du bist eine Verrückte und so, du bist halt in der Psychiatrie drin und das zieht mich ja halt auch immer runter, wenn du dich dran erinnern kannst, was ich denn mal gesagt habe. Wenn man jetzt nur so aus Spaß oder so irgendwie so beleidigend wird oder so, dass ich dann ziemlich unten bin.
Ja.
Und damit muss ich auch lernen, umzugehen. Aber ich kann diese Leute nicht verstehen, die halt sagen, ja, du bist eine Verrückte und nur Verrückte gehören in die Psychiatrie und das alles. Also da sieht man, dass man keine Ahnung davon hat und man weiß nicht, wie man sich fühlt.
Hm.
Deswegen, und man sollte sich vorher zweimal überlegen, warum man dahin geht und was man sich helfen lassen tut.
Naja, die sich darüber lustig machen, dass jemand in psychiatrischer Behandlung ist oder in psychotherapeutischer Behandlung ist, sind ja in der Regel die, die die meiste Angst davor haben, selber in so eine Behandlung zu müssen oder dahin zu gehören. Ne?
Ja, klar.
Also das ist halt, ne, das ist so, merkst du ja auch immer wieder. Also die, ja. Also ich finde das immer ganz interessant. Also dass immer die eigentlich am stärksten therapiepflichtig wären, sind gleichzeitig die es am stärksten ablehnen. Jetzt so in meinem Bekanntenkreis jedenfalls, wo ich echt oft denke, so, Alter, wie wär's, wenn du mal mit einem Profi sprichst?
Ja, aber weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich in Heiner war, hatte ich ja auch mit dir telefoniert gehabt. Da hattest du ja das Thema Wohnen. Und da war es ja dann so, dass meine Mutter mich an dem Tag auch besucht hatte und die ist so schnell wieder abgehauen, weil sie sich einfach nicht da drinnen wohlgefühlt hat.
Aber deine Mutter ist doch Teil deines Problems, oder? Habe ich das?
Ja.
Tja.
Die hat sich einfach nicht wohlgefühlt gehabt, weil da so viele kranke Leute halt waren, ne? Und damit kam sie nicht klar. Als ich das erste Mal in Heiner war, da kam sie mit klar mit meinem Vater. Aber jetzt, also es waren 2 Minuten, wo sie da waren. Dann war sie schon wieder draußen.
Selber in Behandlung ist sie nicht, ne?
Nee.
Sollte sie? Sollte sie da deiner Meinung nach aber sein?
Ja, eigentlich schon, weil ich habe ja nicht alleine ein Problem, sondern sie ja auch. Weißt du, und sie lehnt es halt so ab und sie redet auch schlecht hinter meinem Rücken und das alles und das erfahre ich halt alles selber dann, weißt du, und dann lügt sie mich halt an und das macht mich halt noch mehr kaputt, das zieht mich dann richtig runter und das kann ich ja nicht gebrauchen. Ich muss jetzt einfach versuchen, glücklich zu sein und nicht mehr so viel an mich ranzulassen. Ich muss es einfach versuchen, weil sonst, wenn du wüsstest, wie es gerade innen drinne in mir aussieht, würdest du sagen, oh mein Gott.
Ja, davon gehe ich aus. Darum, eigentlich will man es gar nicht wissen, ne?
Ja, das will man auch nicht unbedingt wissen, da hast du recht. Aber weißt du, jeder Mensch hat seine eigenen Probleme und jeder Mensch geht dran kaputt. Aber das Beste, was man tun kann, ist entweder mit seinen Freunden zu reden, wenn man noch nicht so depressiv ist oder irgendeine Krankheit hat, so wie ich. Oder wenn man merkt, oh, es geht nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was man tun soll, dass man in psychiatrische Behandlung geht. Das ist das Beste, was man machen kann. Und das habe ich getan. Ich fühle mich dadurch einfach besser, weil dadurch hat man festgestellt, dass ich Borderline habe und Depressionen. Und dadurch konnten sie mir dann auch helfen, dementsprechend. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Nee, sowieso nicht. Ich bin ja, ich propagiere ja die Psychotherapie an immer und überall, wo ich kann, rate ich den Leuten, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das sind also Psychotherapeuten haben gelernt, dass da ich meine richtige Psychotherapeuten, die also eine universitäre Ausbildung haben, nicht diese ganzen, da gibt's auch noch so eine Quacksalber-Methode, über die man das lernen kann, die dann mehr kaputt machen als alles andere. Und was es da alles für komische Dinge gibt. Also tatsächlich Psychotherapeuten aufzusuchen, die eine universitäre Ausbildung und eine richtige Therapeutenausbildung gemacht haben, halte ich für das Klügste, was man überhaupt noch machen kann. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht klarkommt. Und wir kommen doch ständig mit irgendwas nicht klar.
Da hast du recht.
Ja, und manche haben gelernt, das wegzulachen. Also ich lache viele Dinge auch einfach weg. Das funktioniert auch.
Das merkt man.
Und aber irgendwann werde auch ich sicherlich da stehen und denken, jetzt gibt's aber mal gerade nichts zu lachen und spätestens dann werde ich mit Therapeuten suchen, klar.
Ja, aber weißt du, es gibt keine Sendung, wo du mal nicht lachen tust. Das finde ich immer so cool.
Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht lache. Mir geht's gerade total dreckig. Also ich habe mir irgend so ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Ja?
Oh.
Genau. Und das Erste, was ich gemacht habe heute Morgen, als ich wirklich völlig zitternd aufgewacht bin und also wirklich, weil, ne, so jede halbe Stunde aufs Klo rennen und so, und das laugt ja auch aus und was.
Oh.
Als erstes habe ich meiner Freundin per SMS einen Witz darüber geschickt. Also habe ich mich über meinen eigenen Durchfall lustig gemacht.
Oh nein.
ich finde das auch wichtig, weil, ey, boah, das wird ja eh nicht besser, weißt du, wir werden ja nicht, das ist so, was so alte Leute sagen immer, ja, wir werden nicht jünger. Man kann es auch mal anders ausdrücken. Es wird immer schlimmer.
Ja, richtig.
Du bist jetzt noch, so, weißt du, so, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ich sag mal so, ich glaube irgendwo, ich habe irgendwo mal gelesen, bei Männern würde mit 27, ab dem 27. Lebensjahr der Erektionswinkel abnehmen.
Oh nein.
Das habe ich mal irgendwo gelesen. Und ich habe mir dann echt gedacht, so, ja komm, ey, ja okay, ab 27, das wird nicht mehr besser. Weißt du, es wird schmerzhafter, die Krankheiten kommen, dir fallen die Augen raus. Und dann denke ich mir, da mache ich lieber so lange, ich kann noch Witze darüber, dass es mir eigentlich total schrecklich geht. Aber irgendwann wird auch da der Punkt sein, wo ich das nicht mehr kann. Und dann, ja.
Ja, klar.
Und dann suche ich mal einen Therapeuten. Oder eine Therapeutin. Irgendwas, so eine Schwarzhaarige.
Ah. Oh nein.
Noch lachst du, ne? Oh. Patricia, wir schweifen viel zu weit ab.
Ach so, ja. Dann eben.
Du meldest dich ja sowieso
nächste
wieder.
Nächste Woche, ne?
Nächste Woche ist freie Themenwahl.
Ja.
Ja.
Aber das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich muss mal gucken.
Ja, also lass dir Zeit. Das Problem bei Stammanrufern ist, irgendwann sagt irgendwer in irgendeiner Redaktion, halt die mal raus, die ist ja ständig dran. Das heißt, okay, wenn du dosiert anrufst, ist es klüger. Also wenn du einmal im Monat anrufst, ist es klüger als jede Woche.
Na gut, dann rufe ich ungefähr mal wieder dann an, wenn oder soll ich anrufen, wenn ich in Schotten bin?
Wenn du Neuigkeiten hast.
Ja, also wenn ich in Schotten bin, klinge ich einmal durch.
Ich kriege gerade im Twitter-Reply, ich hätte ja gerne mal den Durchfallwitz gehört. Mann, ey. Was ist denn mit euch los?
Da hast du was angestellt. Da hast du jetzt echt was angestellt.
Ich bin sowieso den meisten von euch, bin ich noch den Elefantenwitz schuldig. Und solange ich den nicht erzählt habe, erzähle ich auch den Durchfallwitz nicht.
Okay.
Den Ablativ. Patricia, ich danke dir.
Ja, kein Problem.
Alles Gute und viel Spaß.
Ich wünsche dir was, ne?
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
0880 5 mal die 5. Heute schweifen wir von dem Thema gute Vorsätze ab, beziehungsweise dem Brechen guter Vorsätze. Wir haben ja vorhin schon mal rausgearbeitet, dass wir den Spaß an einem Vorsatz finden müssen, beziehungsweise dass wir einen Vorsatz nur dann einhalten können, wenn uns dieser Vorsatz oder das Einhalten dieses Vorsatzes Spaß bereitet. Und jetzt wäre ja dann die Frage, wie finde ich eigentlich heraus, was der Spaß an einer Sache ist? Gibt es da ein Patentrezept für? Gibt es überhaupt ein Patentrezept dafür, Vorsätze nicht zu brechen? Oder ist das Brechen der Vorsätze vielleicht sogar das Patentrezept? Wie macht ihr das mit den Vorsätzen, beziehungsweise mit dem Brechen der Vorsätze? Was sagt ihr euch denn eigentlich selbst, wenn ihr dann den guten Vorsatz gebrochen habt? Also, ich esse nichts mehr. Also, nach 18 Uhr esse ich nichts, was übrigens Quatsch ist. Könnt ihr mal euren Arzt fragen. Dem Körper ist vollkommen egal, um wie viel Uhr er seine Energie aufnimmt. Von daher könnt ihr auch nach 18 Uhr ruhig noch was essen. Ihr solltet dann nur halt gucken, was es ist, weil ihr hinterher pennen geht und einfach bedenken, dass ihr zum Frühstück dann auch schon wieder esst. Das ist dann aber eher ein verhaltenspsychologisches Phänomen als ein biologisches Phänomen. Um hier mal klugscheißend unterwegs zu sein, was ich ja so gerne bin. Ihr nehmt euch also vor, weniger zu fressen, weil es ein guter Vorsatz ist, weil es auch eventuell gesünder ist, solange es nicht in irgendeine Essstörung ausartet. Und trotzdem haltet ihr euch nicht dran. Was denkt ihr dann eigentlich beim ersten Burger oder was auch immer es sein mag, beim ersten Pudding, mit dem ihr euren guten Vorsatz brecht? Was ist da eure Entschuldigung? 0880 5 mal die 5. Da ist die Katrin.
Katrin.
Na, ich dachte, es wäre ein Tippfehler, weil hier steht K-E-T-H-R-I-N.
Ja, ich bin Tippfehler. Sorry.
Du bist, nein, aber wahrscheinlich schreibt man nicht dann mit C, ne?
Nee, mit K wie Konrad.
Du bist ein Tippfehler?
Ich bin ein Tippfehler.
Ist ja cool. Wie ist das denn passiert? Ist das wirklich so passiert?
Ja, das ist die Übersetzung. Also das ist jetzt kein Tippfehler. Hör mal auf. Nein, das ist kein Tippfehler. Das ist ein richtiger Name.
Ja, aber nee.
Doch, nee. Name. Und ich hoffe, ein schöner.
Was?
Und ich hoffe, ein schöner. Also ich finde ihn ganz schön.
Ja, ich finde das gerade sehr irritierend, weil Katrin oder Catherine würde ich halt nehmen, aber Katrin, also praktisch
Catherine.
Also
wenn Catherine du mich dann nachher siehst, hoffe ich, dass du dann richtig irritiert bist.
Wieso, bist du ein Mann?
Nein.
Ach so, hätte sein können. Dann wäre ich richtig irritiert gewesen.
Ja, aber nein. Nein, bin ich nicht.
Aber wieso, was wird mich denn dann irritieren, wenn ich dich sehe?
Ach, weiß nicht. Ich glaube, ich würde dich positiv beeindrucken, glaube ich.
So, weil du so super aussiehst?
Das hast du jetzt gesagt.
Na, kann ja durchaus sein, dass du super aussiehst und das auch noch weißt, wobei das halt immer ein bisschen schwierig ist, ne?
Das weiß ich nicht, das müssen die anderen immer beurteilen.
Ja, aber du klingst genauso, als würden sie genauso urteilen.
Nee, ich bin bescheiden.
Du bist bescheiden, dann schick mal Fotos gerade.
geht nicht, ich kann nur eine Sache zur Zeit.
Mist. Weiß
doch. Ja. Katrin ist die Übersetzung von Katrin, vom Deutschen. Und es ist das jugoslawische, türkische.
Ach.
Ja.
Ich bin wirklich, also das hätte ich echt nicht gedacht. Also so Tippfehler, weil der Standesbeamte mal wieder besoffen war. Das kann ich mir irgendwie so. Ja, denn halt Katrin.
Ja.
Das heißt, also, du hast jugoslawische Wurzeln oder türkische Wurzeln?
Ja, nein. Ich bin eine Roma.
Du bist eine Roma?
Ja.
Entschuldigung, ich bin eine Oma im Kopf gehabt. Das ist okay.
War klar.
Du bist eine Roma. Wo ist denn eigentlich, das ist doch mal jetzt, wir schweifen ab, das machen wir gerne.
Ja, wir schweifen ab, weil ich wollte dich beeindrucken.
Ich möchte gerne wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Roma und Sinti, weil es doch Sinti und Roma heißt.
Ui, können wir das nicht bei der freien Themenwahl machen?
Warum?
Okay, gut.
Ist das so ein großes Fass, was man da aufmacht?
Das ist schon ein größeres Fass.
Das heißt, es gibt gar keinen. Das ist so wie der Unterschied zwischen Kölnern und Düsseldorfern.
Nein.
Nicht Pinneberger und Hamburger.
Nein, es ist schon ein bisschen größer, der Unterschied. Es ist ein schöner Unterschied und ich kenne viele Sintis, also finde Sintos und Sintizas, sagt man ja auch. Und ich bin ja selber eine Roma und grob gesagt, es gibt ungefähr 7 Gruppen und die zweitgrößten, das sind Roma und Sintis.
Aha.
Ja, und die Sprache heißt Romanes.
Ja.
Ja. Und die wird aber eine sehr schöne Sprache.
Wie nennt man denn dann die restlichen? Wie heißen denn dann die restlichen 5 Gruppen?
Nein, die anderen, also die sprechen halt auch alle Romanes.
Also alle, die Romanes sprechen, gibt es und die teilen sich in ungefähr 7 Gruppen und die beiden größten sind Sinti und Roma.
Genau,
und
richtig.
Und die anderen 5?
Das sind auch die zweitbekanntesten.
Und wie heißen die anderen 5? Haben die dann auch?
Oh, ne? Die kriege ich jetzt nicht alle auf den Schlag zusammen, Engel.
Gibt's da denn dann irgendwie so einen Oberbegriff über die Romanes sprechenden? Also gibt's da irgendwie einen?
Was wir alle dann sozusagen sind, dass du meinst, so zusammenfassend ein Wort?
Genau, zusammenfassend ein Wort. Weil
was wir alles sind, oder wie?
Nee, aber so wie alle, die Deutsch sprechen, sind ja Deutsche. Ja, gut, jetzt kommen die Schweizer. Ja, ich weiß.
Ja.
Mist, funktioniert so nicht.
Ja, das geht so nicht. Nee, das geht
verdammt.
So nicht. Nein. Also wie gesagt, es ist ein größeres Thema und es ist wirklich ein interessantes Thema und es ist sehr aufklärend. Gerade im Radio finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht und würden das mal mehr Leute erfahren. Ne?
Ja, das finde ich allerdings.
So, und würden dann halt auch nicht mehr vielleicht so viele Vorurteile haben, weil es hat sich ja mittlerweile bei uns sehr viel geändert und es ist ganz toll geworden.
Nee.
Doch,
ihr seid die ganze Zeit toll. Mit so komischen Zirkuspferdewagen unterwegs und fahrt dicke Mercedese und
du
was gibt's denn?
Du willst mich doch nicht ärgerlich machen, oder?
Nee, ich überlege nur gerade, was es da für Vorurteile gibt. Die gibt's ja wirklich.
Nein, also das ist ja schon total lange weg. Ich meine, da muss ich ja nur meine Großmutter fragen. Ja, da war nichts mit herumziehen oder irgendwas, ja. Das gab's nicht. Die haben schon alle feste Stadtteile gehabt und gut, die haben halt in Slums gelebt, ne?
Ja klar, das ist ja normal.
Das weiß ja. Die also Flamenco-Tänzer, das waren ja auch wir.
Was?
Ja, die Flamenco-Tänzer.
Ich dachte, das hätte der Spanier erfunden.
Also bitte. So eine Glut und so eine Hitze und so eine Leidenschaft und so viel Schmerz und Leid. Das kann man in Musik nur wiedergeben, wenn man das in sich trägt. Nichts gegen die Spanier, die haben tolle Musik und ich liebe deren Essen.
Aber der Flamenco gehört euch.
Ja, ist so. Der Ursprung ist bei uns.
Ich muss mit dir ausführlich über dieses Thema sprechen.
Gerne, und ich glaube, du bist toll. Kann ich so sagen.
Hast du das gehört, Einbeiniger? So, das hört man ja selten, aber gern.
Doch. Ich finde, du bist ein sehr schlauer Mann.
Ich bemühe mich jedenfalls so zu wirken.
Nein, du tust es wirklich, ehrlich. Ich bin jedes Mal beeindruckt. Auch die Dame, die davor eben gerade am Telefon war.
Patricia?
Kompliment. Oh, wow. Toll, ich finde das klasse. Ich finde ja, man sollte sowas irgendwie Psychotherapeuten, das sollte irgendwie ganz normaler Standard sein, damit sich jeder zurückreflektieren kann. Ja?
Man sollte die Leute zwingen zur Psychotherapie, oh Gott.
Nein, aber das ist was Positives, das ist total gut. Also wenn ich habe auch Freunde, die ja die Psychologie studiert haben und so, und da hat man halt die Möglichkeit, zurückzugreifen und sich hinzusetzen und zu sagen, ey, was habe ich da eigentlich gemacht? Ist das okay, ist das nicht okay, ne?
Ja.
Und da Dinge eben halt einfach mal auszupacken und aufzuklären, warum tue ich das, wieso, sich selber zu analysieren und so.
Das kann man ja auch, da gibt es ja entsetzlich viele Ratgeberbücher, die auch funktionieren.
Ach, ich also, lese nicht, ich hasse Lesen.
Echt? Nee, lesen macht Spaß.
Nein, ich kann nicht, ich mag Hörbücher. Ich höre zum Beispiel Harry Potter.
Ah ja, wer liest das? Rufus Beck, oder?
Ja, der hat so eine tolle Stimme, der Mann, herrlich.
Rufus Beck kann man eine Speisekarte vorlesen lassen und das ist geil.
Du bist gemein.
Nee, ist so. Ich habe mal im Flugzeug vor Otto Sander gesessen.
Wer ist das?
Das ist ja also auch ein Schauspieler, der hat eine noch geilere Stimme als Rufus Beck. Und das war wirklich so, und der hat sich dann die ganze Zeit mit dem Kumpel unterhalten. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der gesagt hat, weil es relativ leise war. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit gedacht, hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf. Das war echt der Kracher. Also das war echt der Kracher.
Hätte sich dann mit so einem Schild hingestellt und ihn gezwungen, was zu lesen, ne?
Sprich, genau, wenn er aufhört, einfach umdrehen, eine scheuern und sagen, sprich! Kommen wir zurück zu unseren guten Vorsätzen.
Ja, okay. Du bist ja der Moderator, stimmt. Ich folge dir.
Ich bin kein Moderator, ich bin Gastgeber. Wenn ich Moderator wäre, dann wäre ich ja stets, das ist ja auch oft der Vorwurf, der kommt, also der erste Vorwurf, der kommt, ist, und das von meinen Rundfunkgebühren. Der nächste Vorwurf kommt, als Moderator hat man gefälligst ausgeglichen zu sein.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen.
Und ich weigere mich ja ausgeglichen zu sein, sondern ich habe ein paar Prinzipien.
Also ich bin ja auch viel lieber beim Gastgeber, ne?
Eben. Ja. Und ich habe und beim Gastgeber ist halt so, der hat ein paar Prinzipien, da kackt man halt nicht auf den Teppich. Und,
oh Gott,
naja.
Ich muss gleich wieder Liegestütze machen.
Was hast du gerade gesagt?
Ich muss gleich wieder Liegestütze machen.
Ist immer, wenn jemand Kack sagt, musst du Liegestütze machen?
Nein, ich möchte keine Kraftausdrücke mehr sagen.
Oh, ist das dein Vorsatz ist, dass du keine Kraftausdrücke mehr sagen willst?
Ja.
Was soll denn der Scheiß?
Hör auf, bewahre die Kontenance.
Dich mache ich fertig.
Du bist so gemein.
Wie kommst du denn auf die Idee, keine Kraftausdrücke mehr zu gebrauchen?
Oh Gott, es ist so, ich bin ja Tanzlehrerin, ne?
Aha.
Und ich unterrichte ja auch Tanzen und habe ja viel mit Jugendlichen zu tun und so, ne? Und ich liebe auch die Kinder und ich liebe die Jugendlichen. Ich finde das genial. Beinahe wäre es rausgekommen. Beinahe. Huch.
Geil ist kein Kraftausdruck.
Doch.
Nee,
doch.
Geil ist, was alte Leute sagen, wo man dann vom 15-Jährigen immer angeguckt wird wie, boah, Alter, ey, wie redest du eigentlich?
Sind wir nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich muss ein anderes Wort finden, wie fabelhaft, wunderbar, Weltklasse.
Pyramidonal.
Was? Kann man das auch essen?
Nee, aber man muss ja irgendwas zum Steigern haben.
Ja, irgendwie schon. Mega, mega toll, mega faszinierend oder keine Ahnung was. Ich muss mir da echt noch was einfallen lassen, wirklich. Darf ich noch cool sagen?
Ich glaube, cool ist das, was unsere Elterngeneration gesagt hat, oder? An der Sprache erkennt man halt eben auch, ob die Leute schon Schmerzen in den Knien haben morgens oder nicht.
Nee, das habe ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht.
Das sagen sie alle. Na gut, wenn du tanzt, dann ist das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes.
Ja.
Ich tanze ja nicht, ich sitze nur rum.
Ach, ich kann dir das Tanzen beibringen. Nee, wir lassen das.
Ich wollte gerade sagen, nee, ich habe gerade überlegt, ob das mit meinem Knie überhaupt noch irgendwie, aber das müssen wir ja nicht jetzt erörtern.
Du hast Knieprobleme?
Naja, ich habe so eine Kniescheibendeformation, die, das sagte mein Orthopäde, die wohl sehr weit verbreitet ist. Und dann dadurch rutscht die Kniescheibe gerne mal aus diesem Pfännchen raus, ne?
Okay, verstehe. Dann, ich bin auch Personal-Trainer.
Und dann habe ich eben Schmerzen im Knie, so einen stechenden Schmerz im Knie und den kann ich aber wegtrainieren.
Oh, das tut mir leid, das ist echt hart.
Ja, das ist einfach, wenn ich mich regelmäßig dehnen würde, würde ich das wahrscheinlich nie mitbekommen, dass ich das habe. Dass ich aber auch so einen Vorsatz, den ich mir eigentlich mal fassen könnte, regelmäßige Dehnungen machen. Weil ja, die drei bisschen, Minuten, weißt du?
Also ich bin ja auch Aqua-Fitness-Trainerin, das wird jetzt immer schlimmer, oh Gott. Und im Wasser, ich empfehle ja Wasser. Also Aqua-Jogging oder sowas im Tiefwasser.
Aha.
Für Männer. Finde ich total gut. Für Leute, die zum Beispiel auch so Triathlon machen und so und dann pausieren müssen im Winter, kommen dann einige zu mir und machen dann bei mir Aqua-Jogging. Das ist richtig gut. Das ist schön anstrengend und belastet die Knie nicht so, ne?
Und das Schwitzen ist nicht so elend.
Ja, genau. Und es macht richtig Spaß. Und im Wasser wiegst du nur ein Drittel deines Körpergewichts.
Hey, wow.
Geil, ne?
Ja, das wären dann ja gerade mal zwei Kästen Bier, drei Kästen Bier, ich weiß es nicht.
Hallo?
Hallo. Wie kommst du darauf?
Was wiegen wir denn?
Bitte?
Was wiegen wir denn?
Das weiß ich nicht. Ich bin fett.
Dann wärst du bei mir im Wasser genau richtig.
Also das ist tatsächlich so. Ich sage auch ganz bewusst, dass ich fett bin. Ich bin nicht dick. Ich bin nicht dick.
Okay.
Also das ist schon auch inklusive Leidensdruck und so. Und ich krieg's trotzdem nicht hin.
Aber ja, auch du würdest das bei mir hinkriegen.
Ein Glück bist du in Bremen, sonst müsste ich das ja noch ausprobieren.
Okay, steht dir offen. Kannst du hinterlegen.
Ja, ich hatte schon mal in Bremen mich um einen Job bemüht, aber da hieß es, weil Bremen ist, glaube ich, ganz hübsch. Also zumindest sagen wir anders. Alle Bremer, die ich so kennenlerne, auch Kollegen, die aus Bremen kommen, alles nette Leute. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, das als guten Vorsatz zu haben, keine Kraftausdrücke mehr zu benutzen?
Das war so, wir waren auf der Party halt, 7 Leuten, war super nett, hat sehr viel Spaß gemacht, ehrlich, war eine Riesenfreude. Und dann irgendwann saßen wir zusammen, es war nach 12 Uhr, draußen auf der Straße, sitzen dann zusammen und dann ist mir das wirklich einfach so in den Sinn gekommen. Ohne groß irgendwie nachzudenken. Ich habe noch eine gute Freundin von mir, die ist auch eine Tanzschülerin von mir, die war auch dabei und die ist erst 16 und tanzt auch ganz toll und so. Nicole heißt die und dann haben wir so zusammengesessen. Ach, Mensch, Nicole, weißt du was? Ich meine so, wir nehmen uns jetzt was vor, sagen jetzt keine Kraftausdrücke mehr. Und ich gucke mich so an, ich bin eine 16-Jährige, ja, hallo? Und ich habe gesagt, jedes Mal, wenn wir ein Wort sagen, ja, dann, also so ein Kraftfahrzeugwort, dann müssen wir Liegestütze machen. Und sie so, wie, sollen wir das dann mitten auf der Straße machen? Ich so, ja, gut, meine ich so, dann halt Liegestütze oder Kniebeugen.
Kniebeugen
kannst du überall machen, das ist ja egal.
Ja, aber dazu musst du auch ein okayes Knie haben. Ich hätte ja sowas Gemeines gemacht wie hier, wie heißt denn das, wenn man auf dem, weißt du, mit den Zehen auf dem Bürgersteig.
Du hast echt ein Messer genommen wahrscheinlich.
Nee, mit den Zehen.
Entschuldigung.
Immer wenn ich einen Kraftausdruck benutze, schlitze ich mich hinterher auf.
Hör auf.
Nee, ritze ich mich, wenn ich einen Kraftausdruck. Nein, wie heißt denn das, wenn man so mit den Fußballen auf dem Bordstein steht, die Fersen runterhängen hat und sich dann so hochdrücken muss, dass das fies in die Waden geht. Das kann man machen. Das tut unter jeden Bedingungen weh.
Okay, da trainiert man die Waden, da wird der Hintern aber nicht schöner von.
Und von Liegestützen wird der Hintern schöner?
Ja, der ganze Körper, alles.
Ach.
Da trainierst du fast alle Muskeln mit dem ganzen gesamten Körper. Doch. Liegestütze ist top.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Doch, Liegestütze ist eine richtig gute. Also es gibt Trizeps, also das sind die der Winkarm, wo der eben halt mit winkt.
Der Winke, also,
der Winkearm, weißt du, so der
dann
Unterarm.
So, der dann so runterhängt, wenn man winkt. Mhm. Dieses,
genau, richtig. Den kann man zum Beispiel, wenn man die Hände ganz nah am Körper hat, also eng, das sind die engen, oder die ganz weiten dann zur Brust. Ja, und wenn man dann, kommt natürlich drauf an, ob man die Knie absetzt oder nicht, je nachdem, aber.
Ja, je nachdem, wie viel Gewicht du dazu stemmen hast.
Und wenn man abnehmen will, also jetzt für alle Zuhörer, die jetzt dran sind, ein ganz großer Tipp, also keine großen Veränderungen, nur ganz kleine, und zwar zwischen den Mahlzeiten Minimum 4 Stunden nichts essen.
Da kriegst du dann aber ein relativ zügig ein Problem, abhängig davon, was deine Mahlzeit ist. Wenn du viel Zucker zu dir nimmst, also was viel ordentlich Marmelade auf weißem Brötchen oder sowas zum Frühstück ist, dann wirst du es kaum aushalten, 4 Stunden lang nichts zu essen.
Ja, dann wird man sich sowieso schon von alleine umorientieren, irgendetwas anderes, weil du wirst es ja dann schon merken. Also Minimum ist ja 4 Stunden, wenn es geht, 5. Das, ich meine, die meisten wissen ja schon, was gesund ist und was nicht. Also da wird man ja schon aufgeklärt in der Schule. Und wenn jetzt natürlich jemand da sich hinsetzen und ein Weißbrötchen da schön morgens isst mit Marmelade, dann weiß er da selber auch, was er sich da antut, ne?
Nee, das ist ein witziger Umstand. Ich habe die Erfahrung gemacht, also auch aus vielen Sendungen hier. Den meisten Menschen ist eben nicht klar, was sie sich da antun.
Es ist ihnen nicht bewusst,
Weil die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen, wie die Aufnahme von, ich drücke das immer sehr, sehr modellhaft aus, damit es auch jeder kapiert. Darum werde ich dann immer von Medizinern irgendwie angefeindet. Aber der Zusammenhang von Zucker. Der Zusammenhang von Zucker und Insulin. Also weißes Brötchen mit Marmelade, also die Wirkung von einem weißen Brötchen mit Marmelade auf die Bauchspeicheldrüse. Ja, das ist den wenigsten Menschen klar.
Ja, ja, klar. Ja, das, okay, das stimmt, da hast du recht, aber es geht halt einfach grundsätzlich darum, du isst ja über den gesamten Tag und die meisten sind halt in der Kantine etc. und solche Sachen. Das Problem ist nur, was essen die Leute immer dazwischen? Die sollen halt einfach mal lernen, nichts zu essen dazwischen, also einfach gar nichts mal zu lernen, da zu essen. Und wenn sie halt auch keinen Hunger haben, dann auch bitte nicht essen.
Ja.
Ganz einfach, wenn kein Signal vom Magen kommt, dann wird auch nicht gegessen.
Gar nicht so und, schwer, ne? Warum,
ja,
warum klappt es trotzdem nicht?
Ja, wenn ein Signal kommt, dann wird Happa Happa gemacht. Ganz einfach. Also einfach weniger Happa Happa, mehr Bewegung. Da hast du schon mal ganz viel, also wenn der Signal kommt, nö, Magen, dann essen. Kein Signal, nicht essen.
Ja, und warum klappt es dann trotzdem nicht?
Ja, nein, das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Nein, das kann nicht sein. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich weiß, ich frühstücke morgen nichts und so. Und ich sehe, ja, wenn du keinen Hunger hast, dann hast du auch gefälligst nichts zu essen. Ganz einfach, fertig aus.
Tatsächlich, also ich soll auch nicht zwangsweise frühstücken, weil man halt frühstückt?
Nein. Das sind ja so irgendwelche Sachen, die ja irgendjemand mal erfunden hat irgendwie. So,
das,
ja?
Und im Grunde ist es ein Ritual, ne?
Ja, genau. Und du hast ja vielleicht auch einen völlig anderen Lebensstil, ja? Und vielleicht eine völlig andere Uhrzeit, wann du aufstehst. Es sind andere Tage, wann du aufstehst oder was auch immer irgendwie. Übrigens, Personal Trainer kostet eine Stunde 50 Euro.
Wie viel?
Was
kostet das? 50 Euro?
Nein, es kommt immer drauf ein. Also zwischen 50 bis 100, 150. Das hängt immer davon ab, was derjenige möchte, was für Vorstellungen er eben halt auch davon hat. Und das hängt davon ab, was der Einzelne auch geben kann.
Und das ist ein Job, den machst du im Rahmen eines Fitnessstudios oder machst du das privat? Also als Freiberuflerin, die dann nach Hause kommt und den Leuten irgendwie die Leute anleitet?
Also es ist im Augenblick so, also ich hab das Personal Training mal gemacht. Jetzt habe ich es wieder aufs Eis gelegt, weil im Augenblick bin ich so ausgebucht mit Kursen. Und ich unterrichte halt einfach unheimlich gerne mit Kurse. Und ich habe mir halt einfach vorgenommen oder habe halt sehr viel Spaß, halt Leuten oder die, also das Effektivste, was ich so gemerkt habe, Leuten wirklich zu helfen, dass sie halt abnehmen, wenn sie schwergewichtig sind und dann eben halt im Wasser.
Mhm.
Weil die meisten Leute kann ich dann halt einfach, wenn sie zu klein sind, in die Geräte nicht so gut reinstecken. Ich habe da auch Fitnessstudios, wo ich da eine Anlaufstelle habe und so, wo ich das machen kann, weil die freuen sich darüber. Aber ich finde, im Schwimmen, im Wasser bringt das auch ganz viel. Also das ist so effektiv. Die Leute merken das halt dann auch nicht. Sonst macht denen wahnsinnig viel Spaß. Weißt du, dann siehst du auch hinterher die Freude im Gesicht. Und das ist viel besser, als wenn die sich so abquälen an den Geräten. Und dann ich will den Leuten ja Freude und Spaß vermitteln.
Ja, das siehst du in Gesichtern, an den Geräten, auf Geräten oder an Geräten in Fitnessstudios, siehst du selten Menschen, die dabei irgendwie halbwegs gut gelaunt aussehen, was ich auch echt nicht verstehe.
Die verzehren meistens das Gesicht.
Am schlimmsten finde ich diese, das sind dann auch immer Männer bisher gewesen, die ich dabei gesehen habe. Am schlimmsten finde ich da diese Typen, diese Erfolg.
Nicht gemein.
Nee, das sind so diese.
Gemein.
Ich habe ja ein paar Jahre in Frankfurt am Main gelebt und da hast du ja sehr viele von diesen Erfolgstypen, ne, so Karrierejuristen und Karriere-BWLer und so, die einfach total tough und hart sind und überall durchkommen. Ich kann alles, ich schaff das, ja. Und die dann auch im Fitnessstudio so drauf sind, wo ich mir denke, Alter, trainier doch einfach kontinuierlich deine Dinger da weg. Stattdessen hast du dann da so einen Typen, der irgendwie eine völlig überdimensionierte Hantel reißt und du siehst in seinem Gesichtsausdruck, dass sein Gehirn die ganze Zeit schreit, und da denke ich mir dann immer, okay, im Bett bist du wahrscheinlich genauso.
Also das hast du jetzt gesagt.
Ja, das sind auch meine Gedanken gewesen.
Also echt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wie du im Bett aussiehst, oder?
Es geht mir gar nicht darum, wie ich aussehe, sondern was der Typ dabei denkt.
Nee, was der dabei denkt.
Ja, das, ich habe
was die meisten Typen überhaupt im Bett dabei denken. Oh Gott.
Das kann ich dir sagen, was die meisten Typen im Bett dabei denken. Willst du es wissen?
Erzähl.
Muss durchhalten.
Ich dachte immer, die denken, eine Oma geht über die Straße.
Ja, genau, sowas. Ja, aber dann hast du eben das Problem, dann kommt eben eine Oma geht über die Straße und wird von einer, ne, und dann kommt ein Auto vorbei, da rennt eine nackte Blondine. Das funktioniert so nicht. Und jetzt sind wir genug abgeschweift, liebe Katrin.
Ja,
ich habe mir deine Telefonnummer aufgeschrieben und ich würde mich mal bei dir melden wollen. Darf ich das?
Auf jeden Fall, Mann, du bist echt.
Aus professionellen Gründen.
Natürlich aus professionellen Gründen, selbstverständlich. Was denn sonst?
Ich komme ja nicht aus Bremen. Ich wünsche dir eine gute Nacht und ein gutes Jahr.
Danke, ebenfalls.
Und nicht so viele Kraftausdrücke.
Nein, habe ich geschafft, ne?
Bis jetzt ja. Also ich habe zwar versucht, dich irgendwie in Sicherheit zu wiegen, indem ich selber einige benutze. aber hat nicht funktioniert. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7. Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Und
Fritz vom RBB.
Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und einem Thema, von dem wir im Grunde den ganzen Abend schon schön abschweifen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, denn es ist Jahresanfang. Und am Jahresanfang geht es immer um die guten Vorsätze. Und da hatte ich mir gedacht, bevor ich einfach nur frage, was ihr euch denn vorgenommen habt für dieses Jahr, frage ich euch doch einfach, was habt ihr euch denn zu brechen vorgenommen? Also welche guten Vorsätze werdet ihr dieses Jahr denn garantiert nicht einhalten? 0800 80 5x5. Und es geht weiter mit Clarissa aus Berlin-Steglitz. Hallo Clarissa.
Hallo.
Was hast du denn vor, dieses Jahr nicht zu tun?
Also ich habe vor, dieses Jahr nicht meine leiblichen Eltern zu finden, beziehungsweise zu suchen.
Du bist adoptiert.
Genau.
Und hast bisher immer vorgehabt, die zu finden?
Genau.
Also ist dein guter Vorsatz, etwas zu unterlassen?
Nein, also ich habe vor, sie zu finden eigentlich, aber ich habe es bis jetzt immer nicht geschafft und jedes Jahr irgendwie eine andere Ausrede gehabt, es nicht zu tun oder gar nicht erst zu suchen.
Ja.
Insofern gehe ich davon aus, dass es dieses Jahr auch so sein wird. Ja.
Und damit du keine Enttäuschung erlebst, also dich nicht selbst enttäuschst,
genau,
fängst du gar nicht erst mit dem Mist an.
Genau. Sozusagen. Ich gebe das Vorhaben sozusagen ein Stück weit auf oder ich verschieb's nach hinten, sagen wir mal so.
Fühlst du dich dabei denn wohl?
Im Prinzip ich selber fühle mich wohl, aber das Problem ist halt, dass man von anderen Leuten angesprochen wird, also weil ich halt meinen Eltern dann zum Beispiel nicht ähnlich sehe, dass halt Leute dann immer fragen, wo kommt denn die Mama her, wenn ich mit meinem Papa unterwegs bin oder wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin, wo kommt denn der Vater her?
Wieso? Bist du schwarz?
Nein, also mein leiblicher Vater kommt aus Südfrankreich.
Ja.
Wir wissen aber nicht, ob der jetzt zum Beispiel nordafrikanische Wurzeln hat. Oder so. Also ich habe halt dunkle Haare, dunkle Augen, bin ein bisschen gebräunt.
Das heißt, du hast eine Hautfarbe, um die dich alle anderen sonst beneiden. So.
Ja, alle anderen weiß ich nicht, aber...
Okay, ich.
Okay, gut zu wissen. Ja, also ich sehe halt meinen Eltern null ähnlich und meinem Bruder sehe ich natürlich auch nicht ähnlich.
Ach so, okay.
Und...
Ich dachte wirklich, deine Eltern wären weiß, du wärst schwarz.
Nee.
Es wird jetzt so ganz plakativ.
Nicht nur, wenn ich zu lange jetzt in der Sonne liege oder so.
Ist das, wenn ich diesen Ausflug auch nochmal, dieses Abschweifen auch nochmal machen darf,
ja.
hast du schon rassistische Erfahrungen gesammelt oder ist deine Hautfarbe noch so hell, dass der Bio-Deutsche dich als einen als der Gemeinschaft zugehörig ansieht?
Nein, also ich wurde jetzt auch schon für eine Italienerin oder Griechin oder Serbin gehalten oder so.
Wobei Italienerinnen sind, glaube ich, das sind akzeptierte Ausländer, oder?
Genau, ja. Akzeptierte Ausländer, ja. Also meistens sind es komischerweise sowieso die Ausländer, die dann selber fragen. Also von Serbendeutschen werde ich dann gefragt, ob ich Serbin bin und die Griechen fragen dann, ob ich Griechin bin oder so.
Und weil du cool bist, antwortest du immer genau das, was sie am wenigsten hören wollen. Bist du Serbin? Nein, Kroatin.
Bist du Türkin? Nein, Griechin.
Genau. Super, das ist cool, sich ganz Europa zum Feind machen.
Aber ich denke, in Berlin ist sowieso das mit Ausländerfeindlichkeit nicht so ein Problem. Also zumindest jetzt nicht da, wo ich so unterwegs bin.
Ich wollte gerade sagen, also in den normal bevölkerten Innenstadtbezirken ist das einigermaßen ruhig. Aber ich glaube, wenn du mal so ein Stück rausfährst, so in einige Randbezirke, da wird es ganz schön unangenehm, wenn man da nicht weiß
stimmt.
ist. Ja.
Genau. Ja, also ich bin ja weiß, um das mal klarzustellen.
Okay, ja. Von daher sind wir auch eigentlich...
Von daher sind wir vollkommen abgeschweift.
Nein, vor allen Dingen sind wir eigentlich gar nicht kompetent genug, darüber zu befinden, ob es ein rassistisches Problem gibt oder nicht.
Eben.
Oder ob es ein rassistisches Problem oberhalb des normalen Alltagsrassismus gibt, den wir ja sowieso ständig haben.
Ja, es ist ja auch immer schwer zu sagen, wenn man jetzt mit jemandem aneinander gerät an der Bushaltestelle, kann ich ja jetzt nicht sagen, dass jetzt passiert, weil ich schwarze Haare habe.
Ja.
Also, Ja. Weißt du, was ich meine? Also es ja, kann klar. ja auch jetzt andere Gründe haben, warum ich jetzt mit Leuten aneinander gerate oder so. Ja. Also.
Auch wieder, haben wir auch länger nicht drüber geredet, Rassismus. Machen wir wieder mal.
Ja, jetzt als kleines Gegenstück zum Thema gerade.
Nee, ich reiche das einfach nochmal als Themenvorschlag ein, weil mir liegt das Thema doch reichlich am Herzen. Mhm. Ich habe einfach gerade gedacht, da haben wir lange nicht mehr drüber gesendet, weil die meisten Menschen sind sich halt auch nicht darüber im Klaren, dass Rassismus kein Problem des Randes der Gesellschaft ist, sondern ein Problem der gesamten Gesellschaft ist. Mhm. Und das, darum finde ich, kann man gar nicht oft genug drüber Radio machen. Vielleicht merkt es dann nochmal der ein oder andere.
Ja, also ich bin jetzt halt zum Beispiel auch in einem Bezirk, also Zehlendorf, Steglitz, ich weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt. Das
ich wohne halt selber in Berlin. Also.
Ja gut, okay. Also der Ausländeranteil hier ist jetzt auch nicht so hoch. Ja. Also wenn, dann sind die meisten halt auch gemischt oder so. Und ich glaube, dass die Vorurteile halt trotzdem irgendwo da sind. Also die sind dann halt nicht irgendwie in Bomberjacke und Springerstiefeln und kloppen irgendwie Leute zusammen. Aber ich glaube, das ist so eine Art von subtilen Rassismus auf jeden Fall gibt so ja, in den Köpfen. Also,
genau, das ist dieser Alltagsrassismus.
Dass man sagt, bestimmte Leute haben ja so und so eine Mentalität.
Ja, wenn und, du musst einfach nur, wenn ein Assi zufälligerweise Türke ist, ja, dann sagst du halt nicht mehr, guck dir den Assi an, sondern sagst, guck dir den Türken an. Mhm. Und genau da hast du es halt schon.
Ja.
Und das ist so, so fest verankert und so tief drinnen. Und wir werden das auch nicht loswerden. Da gibt es ganz andere Gesellschaften, die das schon sehr lange, sehr offen diskutieren und da auch bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen drüber haben.
Aber es gibt es auch, glaube ich, in jeder Gesellschaft, oder nicht? Also
das scheint zumindest so zu sein, ja, wenn man sich mit Fachleuten unterhält. Also bisher habe ich noch nicht gehört, dass es eine rassismusfreie Gesellschaft wäre. Und es ist immer die Mehrheitsgesellschaft, die natürlich rassistisch ist.
Ja.
Oder zumindest die da.
Ja, andersrum wäre es ja jetzt irgendwie.
Bitte,
blöd.
Was?
Andersrum ja. wäre es ja irgendwie blöd.
Na, es gibt so, also zum Beispiel hier diese unsere, was ist denn das, Familienministerin,
ah,
glaube
ja,
ich.
Die Deutschfeindlichkeit.
Genau,
ja.
die hat ja tatsächlich sich nicht entblödet zu propagieren, dass es auch einen Rassismus gäbe, der von der Minderheit ausgeht, womit auch einigermaßen klar ist, was die verstanden hat, nämlich nichts.
Ja.
Aber jetzt schweifen wir wirklich viel zu weit ab ja. und hinterher beschwert sich noch einer von der CDU hier, das wollen wir ja nicht. Du hast dir vorgenommen, dir nicht mehr vorzunehmen, nach deinen leiblichen Eltern zu suchen, weil du es sowieso nicht machen wirst.
Genau, weil ich sowieso nicht mehr.
Ja. Interessiert es dich denn überhaupt, wer deine leiblichen Eltern sind? Also jetzt über so ein normales Maß hinaus, so wie es mich zum Beispiel interessiert.
Also nicht interessiert. Also ich bin erstmal ein sehr familiengebundener Mensch. Also meine Familie jetzt für mich, auch meine wirkliche Familie. Also ich wurde mit 3 Tagen adoptiert. Also ich habe keine Erinnerung an meine leiblichen Eltern und gleichzeitig bin ich dann aber natürlich auch an meine biologischen Eltern irgendwo, fühle ich mich gebunden. Dadurch, dass ich diesen ausgeprägten Familiensinn habe, habe ich auch irgendwo immer diese Fragen im Kopf, wo ich eigentlich herkomme. Und es wird natürlich dann auch verstärkt, wenn man irgendwie ja dann darauf angesprochen wird, warum man jetzt den Eltern nicht ähnlich sieht oder so. Das macht es dann natürlich einem noch bewusster, dass man irgendwie anders ist. So, also mein Bruder ist auch adoptiert aus einer ganz anderen Familie und der hat das Problem ja zum Beispiel nicht, weil der jetzt auch nicht so optisch
abweicht.
Genau. Von der Norm.
Vom Familiendurchschnitt.
Genau. Und insofern fallen halt, selbst wenn man es versucht zu ignorieren, wird man dann halt von anderen Leuten drauf angesprochen und dann wird man immer in diese Situation irgendwie reingebracht, dass man es halt erzählen muss, auch wenn man gar nicht jetzt überall erzählen will, ich bin adoptiert oder so. Aber dadurch, dass die Leute halt irgendwie fragen, wie kann denn das sein? Du siehst deiner Mutter ja gar nicht ähnlich, deinem Vater auch nicht.
Ich bin adoptiert. Ach, kennst du denn deine leiblichen Eltern? Und dann hast du keine Antwort mehr, ne?
Genau, so ungefähr. Und als ich klein war, habe ich immer Leuten erzählt, wenn ich mit meiner Mama irgendwo war, habe ich überall rum erzählt, ja, meine Mama kennt meinen Vater nicht. Das kam dann auch immer gut rüber.
Am besten während deine Eltern dabei sitzen.
Ja, während meine Mutter dabei saß, habe ich halt dann immer irgendwelchen älteren Damen erzählt, meine Mama weiß nicht, wer mein Papa ist.
Super, Trollen. Manchmal finde ich Trollen ja richtig super.
Ja. Da hat sie, glaube ich, auch so gedacht, beam me up, Scotty.
Ha, herrlich.
Und lass mich nie mehr runter oder so. Und ich will schon nach meinen Eltern suchen. Meine Angst ist halt immer, dass ich irgendwann sag, jetzt suche ich und dann kommt irgendwie ja letztes Jahr verstorben oder so.
Oh.
Also ich meine, ne?
Ja klar, kann passieren.
Die Zeit läuft ja dann auch irgendwie weg. Und meine Mutter lebt auch in Berlin, meine leibliche Mutter.
Aha.
Das heißt, es wäre eigentlich total einfach, aber da scheint irgendwie so eine innere Sperre zu sein.
Was müsstest du denn unternehmen, um rauszufinden, wer deine leiblichen Eltern sind? Oder zumindest deine Mutter? Kann ja sein, dass der Vater auch gar nicht bekannt ist.
Ja, also ich wurde über die Caritas weggegeben.
Ja.
Und da ist es so, dass sie so eine Akte haben, wo alles drinsteht, was die Mutter über einen veröffentlichen wollte. Also ihren Namen, wo der Vater herkommt, sowas hat sie dann halt alles angegeben. Ich weiß halt, dass er aus Südfrankreich kommt und Zahnarzt ist. Das ist jetzt relativ wenig.
Na, immerhin, Zahnarzt, gute Partie.
Ja, habe ich auch gedacht. Sie hat gesagt, er sah gut aus und war groß. Und habe ich auch gedacht, ja, das erklärt ja einiges.
Wie, Moment, ach, du hast schon in dieser Akte Einsicht
ja, genau.
Nehmen können.
Ja, genau. Ich war bei der Caritas. Und ich habe eine Halbschwester, die auch weggegeben wurde. Die hat allerdings einen anderen Vater. Und sie hat meine leibliche Mutter mal angerufen, als sie ganz klein war. Beziehungsweise ihre Adoptivmutter hat das gemacht. Und da hat meine leibliche Mutter wohl gesagt, rufen Sie hier nie wieder an, und hat aufgelegt. Daraufhin hat meine Halbschwester sich als als Schülerzeitungsherausgeberin von ihrer Schule ausgegeben.
Aha.
Und ist zu einem Tischtennisverein, wo meine leibliche Mutter arbeitet oder im Vorstand ist irgendwie und Tischtennis spielt, ist sie hingegangen und hat gesagt, sie möchte ein Foto von ihr machen für die Schillerzeitung.
Und?
Das hat sie dann auch gemacht. Das Foto besitze ich jetzt auch von ihr sozusagen. Das ist jetzt alles, was ich von ihr dann auch besitze.
Du weißt, wie sie heißt? Du hast ein Foto von ihr?
Genau. Ich weiß auch ihren Nachnamen und ich habe jetzt auch im Internet halt diesen Tischtennisverein gefunden, wo sie spielt. Das heißt, im Prinzip könnte ich da hinlaufen und irgendjemanden fragen, unter irgendeinem Vorwand, ja, es geht um Familienangelegenheiten, keine Ahnung. Ich habe die Telefonnummer von ihr verlegt, mir irgendwas aus der Nase ziehen. Also im Prinzip müsste sie eigentlich zu finden sein. Also.
Angenommen, du würdest sie finden, was würdest du sie fragen? Was wäre deine erste Frage?
Meine erste Frage. Ich glaube, warum sie mich zur Welt gebracht hat. Weil ich,
also warum sie nicht gleich abgetrieben hat?
Ja, weil ich ihr das eigentlich sehr hoch anrechne. Also auch, dass sie mich ja auch gesund zur Welt gebracht hat. So. Also ich sehe das nicht als selbstverständlich. Also sie hat mich ja 9 Monate in ihrem Bauch getragen. Ich weiß ja auch durch die Akte, dass sie nicht irgendwie aus einer sozial schwachen Familie kommt oder so. Oder dass das Jugendamt nicht eingeschaltet war. Also sie hat Abitur, hatte einen guten Job.
Sie hat dich also zumindest auf den ersten Blick oder grob betrachtet, hat sie dich ohne Not weggegeben?
Ja, also ich habe einen älteren Halbbruder, der bei ihr aufgewachsen ist. Sie war verheiratet,
ja,
mit einem Türken, also nicht Deutsch-Türke, sondern wirklich Türke-Türke.
Ja.
Und die waren dann geschieden, als ich auf die Welt gekommen bin. Und ich hatte dann praktisch einen älteren Bruder, der dann 6 Jahre oder 5 Jahre war, als ich geboren wurde. Und der ist bei ihr aufgewachsen.
Aha.
Und danach hat sie halt mich bekommen, dann nochmal ein Mädchen und dann nochmal ein Jungen. Und alle 4 Kinder sind von unterschiedlichen Vätern. Und das passt halt so in mein Bild von ihr nicht so wirklich rein, dass sie eigentlich nach den Akten so eine Frau zu sein scheint, die ein geregeltes Leben irgendwie hatte und jetzt nicht irgendwie
hochpromiskuitiv.
Nein, also mit keinen Drogen, kein Alkohol, keine Skandale, sondern wirklich Abitur gemacht, hatte einen guten Job. War halt alleinerziehend, aber hatte wohl auch zu dem Zeitpunkt einen Partner, als ich geboren wurde, der auch gesagt hat, er würde mich mit großziehen.
Aha.
Und sie hat wohl gesagt, nein, das möchte sie nicht und sie möchte das Kind weggeben. Wo sich mir halt einfach die Frage stellt, warum kriegt dann eine Frau nochmal 3 uneheliche Kinder als alleinerziehende Mutter sowieso schon?
Anstatt entweder abzutreiben.
Verhüten. Ja, oder zu verhüten einfach. Oder,
das kann schief gehen, ne? Gibt ja,
klar.
Vielleicht ist sie eins der ganz wenigen Opfer, bei denen die Pille nicht wirkt oder so.
Vielleicht gibt's ja ist tatsächlich. Sie eine von diesen Frauen, die man auf RTL 2 sieht, die 13 Kinder haben oder
so. Und einen
so.
Fliesentisch im Wohnzimmer, auf dem sie ihre Zigaretten selber stopfen.
Oder so eine wollte sie zumindest nicht werden.
Und,
aber
ja.
Hat das Potenzial dazu gehabt.
Ja, warum macht jemand sowas? Das ist alleine aus so einer, ich sag mal, aus so einer journalistischen Perspektive schon sehr interessant.
Ja. Also ich habe halt auch mit einer Therapeutin bei der Caritas gesprochen, die stellen einen halt irgendwie zur Seite jemanden. Das habe ich dann abgebrochen, weil ich das Ja, weil das halt irgendwie ein katholischer Verein war und das war für mich irgendwie, das habe ich in den Gesprächen so ein bisschen mitbekommen. Also ich bin jetzt nicht sehr christlich erzogen, meine Familie sind jetzt auch evangelisch so. Und das hat mir bei der Caritas halt die Betreuung nicht so gut gefallen.
Vielleicht hast du da auch schon die Antwort auf die Frage, warum sie ihre Kinder bekommen hat und nicht abgetrieben hat, als sie Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht ist sie einfach zu katholisch.
So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Also da hast aber du ja, ne, also in das ich meine, wenn es Abtreibungsgegner gibt, dann sind es die Katholen, ne?
Aber die sind ja auch eigentlich Gegner von äußerehelichen Geschlechtsverkehr, so gesehen.
Ja, aber dem kann man sich halt nicht entziehen, ne? Guck dir mal die ganzen, also weißt du, normalerweise ist man, also die ganzen Priester, die Kinder kriegen, die ganzen Priester, die heimlich irgendwie ihre Frauen haben, ihre Haushälterinnen haben, dann die ganzen Kinderschändereien, die da sogar passieren. Das ist eigentlich auch was, wo man dagegen sein sollte und es passiert unter dem Dach der Religion da. Und man kann sich von all diesen Sachen halt nicht freimachen, ne?
Ja, aber wo ich mir halt auch so denke, es gibt ja auch so viele psychologische Dinge, die in den Köpfen von Menschen ablaufen können zwischen Himmel und Erde, von denen man vielleicht vorher noch nicht gehört hat. Also die Frau bei der Caritas meinte zum Beispiel, es kann auch Frauen geben, die einfach gerne Kinder bekommen, so blöd wie das jetzt klingt, aber die diesen Prozess der Schwangerschaft gerne durchmachen und auch gerne dann ein Kind gebären.
Ja, warum nicht?
Was man sich jetzt als normale Frau vielleicht nicht nachvollziehen kann.
Ja. Stimmt, auch ein guter Grund. Boah, ja, nee, aber irgendwann solltest du da nochmal hingehen und fragen. Aber wer weiß, ob sie dir eine Antwort gibt? Wer weiß, ob sie selbst so viel Einblick in ihre, ob sie selbst so viel Einblick in ihre Psyche hat?
Naja, ich denke mal, dass sie das ganz schön verdrängt haben wird, weil sie hat es ja den meisten Leuten nicht erzählt. Also sie hat ja auch bis zum Tag der Entbindung immer gearbeitet sozusagen. Also sie war schwanger mit mir, man hat es anscheinend ihr kaum angesehen. Es gibt ja Frauen, denen man es wirklich nicht so ansieht. Dann hat sie einen Tag sich freigenommen, hat entbunden und ist am nächsten Tag wieder zur Arbeit gegangen. Also ich denke mal, dass sie da ziemlich viel verdrängt haben wird, auch einfach. Ich glaube, ich habe auch einfach Angst, dass sie mir sagt, ich kann dir nicht mehr Informationen zu deinem Vater geben oder sowas. So eine Antworten halt irgendwie.
Das ist viel zum Nachdenken, stelle ich gerade fest.
Ja.
Das ist echt viel zum Nachdenken. Was hat dich all die Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange du die Informationen jetzt schon da liegen hast, was hat dich denn bisher daran gehindert? Einfach, ich meine, das ist eine Sache von einem Tag, ne? Also warum ist dein guter Vorsatz bisher immer geplatzt oder gescheitert?
Ich glaube, es ist irgendwo halt dieses, dass man ja seine Familie hat und auch nicht nach der leiblichen Familie als Ersatz sucht. Also es gibt ja vor allem auch Adoptivkinder, die irgendwie unglücklich sind in ihrer Adoptivfamilie und dann meinen, sie müssten jetzt ihre leibliche Familie finden, um ihr Glück zu finden oder irgendwie um die Familie zu haben, die sie nie hatten. Und das kann ich halt bei meinen Eltern gar nicht sagen. Also ich habe die besten Eltern der Welt,
Nein.
Doch.
Nee, hast du nicht. Ich hab die besten Eltern
das
der Welt.
Kann nicht sein.
Nee, du hast die nicht. Ich hab die. Da bin ich mir aber sehr sicher. Also zumindest haben meine den Maßstab gesetzt, die sind nämlich älter als deine.
Ja, gut, okay. Gut. Dann eifern meine deinen nach.
So können wir uns drauf einigen.
Okay, perfekt. Und das ist halt so, also die haben mich halt immer unterstützt von vornherein und mir von vornherein gesagt und immer gesagt, wir stehen an deiner Seite. Egal, für was du dich entscheidest und was du tust. Und ich glaube, irgendwo war dann einfach so die Angst vor dem, was man dann rausfindet. Also, dass man irgendwie eine Frau dann trifft, die einem gegenübersteht, mit der man irgendwie nichts gemeinsam hat. Oder
doch, nur eine einzige Sache. Und das ist halt total, das ist im Grunde nichts, ne?
Ja. Oder halt einfach, dass sie so... Ja, so ist, wie man gehofft hat, wie sie nicht sein sollte. So.
Wie hast du eigentlich erfahren, dass du adoptiert bist? Haben deine Eltern dir das einfach gesagt und gesagt, ach übrigens, du bist adoptiert, noch Pudding?
Nee, ich wusste das schon immer. Also ich erinnere mich nicht an den Moment, dass ich glaube, als ich ganz klein war, meine Eltern schon gesagt, hier, du warst ja nicht in Mamas Bauch, sondern bei einer anderen Frau irgendwie. Und ich habe schon, als ich klein war, überall immer rum erzählt, ja, ich bin adoptiert, so wie man seinen Namen weiß. Mhm. Als kleines Kind oder sein Alter, also wusste ich das von vornherein. Also ich erinnere mich jetzt nicht an so einen Key-Moment, wo mir jetzt ein Licht aufgegangen ist.
Wie reagieren denn die anderen Kinder da drauf, wenn man, also du wirst ja dann damit sehr selbstbewusst umgegangen sein, weil das für dich das Normalste der Welt war. Wie reagieren denn die anderen Kinder drauf? Weil normalerweise ist das ja eher so ein, so fast schon eine Beleidigung, so, ey, du bist so adoptiert, ey, du Opfer.
Nee, ich war eigentlich immer, also ich habe überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht, auch später nicht. Es hat dann angefangen, mich selber einfach zu stören, in der 7. Klasse Biologie zum Beispiel, wenn dann irgendwie das Thema Genetik kam. Und es dann irgendwie hieß, guckt mal bei euren Eltern zu Hause, ob sie irgendwie Zungenroller sind. Es gibt auch so Leute, die Zunge so rollen, einrollen können.
Genau. In Längsrichtung, ne?
Genau. Mhm. Und dann sollte man halt zu Hause gucken, ob das die beiden Eltern können und ob man das selber kann und die Geschwister. Und das ging dann halt bei mir nicht. Und
obwohl du damit maximale Verwirrung hättest stiften können. Ne? Ja, meine Eltern können das nicht, ich kann das.
So schlau war ich damals noch nicht. Und dann habe ich mir halt irgendwas aus der Nase gezogen und ausgedacht, um irgendwie bloß nicht da rauszufallen aus diesem Muster und sagen zu müssen, ich weiß es leider nicht. Und damit hat es eigentlich so angefangen. Und dann hat eine ziemlich heftige Pubertätsphase angefangen mit Beschimpfungen gegen die Mutter. Du bist gar nicht meine echte Mutter, du hast mir gar nichts zu sagen. Also ich bin dann auch sehr temperamentvoll im Streit.
Mhm.
Hab dann halt auch diese schlimmen Dinge gesagt und meine Mutter war zum Glück perfekt vorbereitet.
Echt? Wie? Erklär.
Nee, bevor sie mich adoptiert haben, hat sie halt mit einem Mann gesprochen, der auch eine Adoptivtochter hat und der hat das alles ihr lang und breit erklärt, dass dann irgendwann die Phase kommt, wo sie dir vorwürfen wird, sie ist ja gar nicht deine Tochter und du bist gar nicht ihre Mutter und du hast ihr gar nichts zu sagen. Das wusste sie halt alles, dass es kommt. Also sie sagt, es war halt trotzdem hart, aber sie meinte halt, es steht in jedem Adoptivkinderratgeber, dass dieser Spruch irgendwann kommt.
Mhm.
Und dann, jetzt ist es eigentlich umgekehrt, also jetzt sehe ich es eigentlich als was sehr Positives. Das klingt jetzt auch komisch.
Wieso?
Naja, ich sehe es als was Positives an, dass ich Eltern habe, die sozusagen fähig sind, ihre Kinder so zu lieben, als wenn es die eigenen wären. Weil ich sag mal, so viele Leute sagen immer, irgendwie Blut ist dicker als Wasser und wenn man sein Kind das erstmal auf dem Arm hat, dann ist es einfach dieses Gefühl von einer tiefen Verbundenheit und dann kann man gar nicht anders, als sein Kind zu lieben. Und mittlerweile sehe ich das halt als ein großes Geschenk, dass man weiß, die Eltern lieben einen wirklich so für das, was man ist und was man in ihr Leben gebracht hat. Und jetzt nicht, weil sie sagen, das ist mein eigenes Fleisch und Blut, das habe ich jetzt zu lieben.
Das hieße dann, dass Adoptiveltern die humanistischeren Humanisten sind.
Nein, das will ich damit nicht sagen, aber ich meinte nur, unter dem Aspekt kann man es halt auch sehen, also diese, dass ich halt trotzdem diese bedingungslose Liebe erfahre, ohne dass meine Eltern immer dieses Argument haben, naja, sie ist nun mal mein Fleisch und Blut, also egal was sie macht, sie ist nun mal so aus meinem Bauch gekommen, keine Ahnung. Also das ist halt, ja, und dass meine Eltern das natürlich, also meine Mutter ist diejenige, die keine Kinder kriegen kann und dass sie das natürlich als großes Geschenk empfinden, Kinder haben zu dürfen. Und das habe ich halt auch jeden Tag meines Lebens gespürt.
Ach super.
Würde ich sagen. Amen.
Amen. Und einer der schönsten Abschwiffe der letzten 12 Monate, ja.
Weil es so schön ist.
Nein, ja, überhaupt, weil es auch so interessant ist. Ich meine, wie viele adoptierte Kinder kennt man?
Ich kenne ziemlich viele, komischerweise. Echt? Die haben mich mein Leben lang verfolgt. Ich hatte immer ein zweites Adoptivkind in der Klasse.
Ich überhaupt nicht. Also zumindest in der Schule, sagen wir mal so, ich habe mich in der Schule für meine Mitschüler relativ wenig interessiert.
Nur für die Mitschülerinnen.
Ja, auch für die gar nicht so sehr. Ich war ein ziemliches Arschlochkind. Und dann kriegst du es vielleicht gar nicht so mit, ob es da Adoptierte gibt oder nicht, aber ich weiß es gerade wirklich nicht.
Bist du hochbegabt?
Cordula war adoptiert, aber das hat man, die war halt auch Vietnamesin und die Eltern waren Bio-Deutsche. Also und da redet man und denkt auch nicht mehr groß drüber nach, sondern sagt, ja, alles klar, da ist es dann halt klar. Bin ich hochbegabt? Weiß ich nicht, vermutlich.
Vermutlich.
Alle IQ-Tests, die ich jemals gemacht habe.
Diese Arschlochkinder sind immer die Hochbegabten, die dann sozial total unfähig sind.
Alle IQ-Tests, die ich gemacht habe, sind vergleichsweise hoch ausgefallen, aber das ist auch schon wieder.
Ja, das sind die von Paris Hilton auch.
Eben. Darum,
seitdem glaube ich auch nicht mehr an IQ-Tests.
Ich auch nicht. Genau seitdem glaube ich. Ja. Ich war mal Versuchskaninchen für eine Freundin, die so an sowas geforscht hat. Ja, genau. Das echt Paris Hilton ist was? Über 120?
Mhm.
Und ich finde die nicht mal geil.
Nee, ich auch nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch heterosexuell.
Ich auch.
Aber ich glaube, Frauen haben trotzdem, ich weiß nicht, ob Männer das auch können, aber ich kann jetzt trotzdem sagen, das ist jetzt eine attraktive Frau, oder?
Also ich kann das. Also ich kann auch, also ich gucke auch geilen Jungsärschen hinterher. Ja,
klar. Willst du wissen?
Da gab's bei P&C immer so einen. Von dem habe ich lange nicht mehr geschwelgt.
Dem hast du lange nicht mehr geträumt.
Nee, geträumt habe ich von dem noch nie. Aber das war wirklich so, dass immer, wenn ich dann auf der Zeit zu P&C gegangen bin, habe ich immer geguckt, so, wo ist er denn? Oh, der hatte, naja.
Hört deine Freundin zu?
Was?
Hört deine Freundin zu?
Weiß ich gar nicht, kann gut sein. Also eigentlich, also ich will es nicht hoffen, die muss nämlich morgen früh raus und arbeiten. Und kann so ruhig. Ich glaube, der habe ich das auch schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr den sogar schon mal gezeigt habe, als der mich mal besucht hat in Frankfurt. Ah.
Lustig. Nein, aber Paris Hilton finde ich auch sehr unerotisch. Und sie bewegt sich auch sehr unerotisch.
Ja, und es gab dann mal so ein komisches Paris Hilton lässt sich vögeln Video, was durchs Netz gegangen ist, was dann natürlich jeder mal angeklickt hat. Und das ist eben auch, das ist halt auch, ja, brauchst du auch nicht. Da kannst du halt auch dir Tauwetter in einer Großstadt angucken. Das ist eben, das macht einen auch überhaupt nicht an, weil, ja, taucht halt nichts.
Ja.
Aber ein IQ über 120. So, Clarissa, jetzt reicht's.
Ja,
hinterher muss ich mich wieder dafür rechtfertigen, dass ich viel zu lange mit dir über nicht das Thema gesprochen habe.
Ja.
Was mir aber relativ egal ist, weil ich fand's interessant. Und immer wenn ich was interessant finde, gehe ich davon aus, dass es auch noch ein paar andere gibt, die es interessant finden. Ich wünsche dir ein tolles neues Jahr.
Ja, ich dir auch.
Dankeschön und bis bald.
Ja, bis bald.
Tschüss. Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0880 5x5 und nicht über Adoption zu reden, sondern über gute Vorsätze, die zu brechen ihr vorhabt. Wie Clarissa gerade, die sagte ja, ich werde einfach dieses Jahr mal nicht nach meinen leiblichen Eltern suchen, weil ich tue es ja dann eh nicht. Jedes Jahr denke ich, ich gucke danach und mach's dann trotzdem nicht, darum nehme ich es mir dieses Jahr gar nicht erst vor. Vielleicht ist genau das ja auch der Trick, der dafür sorgt, dass wir unsere guten Vorsätze letztlich dann doch einhalten. Dass wir einfach nur im Hinterkopf behalten, was wir eigentlich gerne tun würden, aber uns gar nicht großartig darum kümmern, es dann auch wirklich zu tun. Küchenpsychologie hier. 0880 5x5 und wir schalten nach Hamburg zu Nadine. Hallo Nadine.
Hallo.
Welchen Vorsatz wirst du denn brechen dieses Jahr?
Ich habe mir gar keine vorgenommen, weil...
Buh.
Ich finde, also Vorsätze, sich Vorsätze nehmen, war unnötig, weil ich habe das auch viele Jahre gemacht und irgendwie bei mir ist nie was draus geworden. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, nehme ich dieses Jahr keine Vorsätze.
Warum ist denn nie was draus geworden?
Ich weiß nicht. Also zum Beispiel letztes Jahr, Anfang 2011, dachte ich, ja, ab heute, ab dem 1., ich werde anfangen abzunehmen, ich werde weniger essen, mehr Sport treiben. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ab morgen mache ich das dann, ab morgen, morgen.
Ja klar, die Diät fängt dann immer morgen an.
Genau, ab morgen. So, und dann habe ich es dann ganz gelassen, weil ich weiß nicht, ich habe gar keine Lust darauf, nicht zu essen und Sport zu machen, von Essen. Und dann irgendwann in den Sommerferien habe ich dann irgendwie ohne so nachzudenken, habe ich gesagt, ja komm, esse ich heute mal weniger, esse ich mehr Salat und so. Und das hat dann noch geklappt und dann habe ich auch nochmal angefangen, Sport zu treiben. Und dann habe ich auch in den Sommerferien abgenommen. Und das kam dann einfach so von mir selbst, weil ich Lust drauf hatte und dann hat mir das auch Spaß gemacht. Und das hat dann geklappt, aber so, wenn ich mir irgendwas vornehme, dann klappt nie. Das ist wie, wenn ich mir vornehme, also ich verschlafe immer. Also ich immer. Und
das kriegt man relativ simpel in den Griff, indem man sich einen Wecker stellt, ne?
Ja, aber das Problem ist, ich mache dann immer meinen Wecker aus und dann bleibe ich immer noch liegen, denke auf 5 Minuten und verpenne dann.
Aha.
Ja. Und dann, ich stelle mir immer vor, ja, ich stehe morgen früh auf, mache meinen Wecker aus und dann stehe ich direkt auf und nicht liegen bleiben. Aber es klappt auch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, keine Vorsätze halt. Weil wenn man irgendwas machen möchte, dann kann man es einfach so machen.
Sekunde mal gerade, ich muss eine Verkehrsmeldung machen. Sekunde eben. Vorsicht auf der A39 Lüneburg Richtung Hamburg zwischen Winsen West und Sevetal Maschen. Die rechte Spur ist da gesperrt. Es besteht Gefahr durch eine Ölspur. Das ist, wo man ausrutscht und dann die Karre in die Leitplanke klatscht. Auf der A39 Lüneburg Richtung Hamburg zwischen Winsen West und Sevetal Maschen ist die rechte Spur wegen einer Ölspur gesperrt. Da, wo ihr könnt, gute Fahrt. Da bin ich wieder.
Hallo. Ja, also.
Und jetzt machst du gar nichts mehr?
Nö, gar nicht.
Einfach rumsitzen, zocken, chatten.
Nee, ich zocke nicht und ich chatte auch nicht. Ich habe kein Internet.
Du hast kein Internet?
Ja.
Ja, warum das denn nicht?
Ich bin in der Wohngruppe.
Ah.
Ja, und deswegen, die haben hier kein Internet, deswegen habe ich auch kein Internet, ja.
Und warum haben die kein Internet?
Ja, die haben Internet im Büro, ja, für so Intranet oder so. Und ja, da haben wir halt mal Jugendliche haben dann beantragt, ja, dass wir Internet wollen und so, aber es ist bis heute nichts draus geworden. Und ja, sie haben einfach kein Internet. Ich nehme mein Handy, kann ich Facebook drauf und das reicht.
Interessant finde ich gerade, du bist in Hamburg, du kommst, woher kommst du? Du klingst ein bisschen nach Saarland.
Ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus Homburg.
Homburg, dann ist das hier ein Tippfehler. Ah, okay. Ich denke so, wie geht das denn? Homburg, natürlich. Homburg an der Saar. Bad Schwendenburg aus Hamburg. Nee, dann brauche ich ja auch nicht aufhören, mich zu wundern. Kann ich auch aufhören, mich zu wundern, wie du denn nach Hamburg gekommen bist, weil da bist du ja gar nicht.
Habe ich einen schlimmen Dialekt?
Nee, schlimm nicht, aber euch Saarländer erkennt man halt.
Okay.
Weil ihr habt so, also selbst wenn ihr Hochdeutsch sprecht, kriegt ihr es fast nie hin, durchgehend wir haben zu sagen, sonst kommt immer mal so ein Han durch. Also Han ist wirklich, da habt ihr ein echtes Problem mit. Freund von mir lebt seit über 20 Jahren in Berlin, der kommt aus wo kommt der eigentlich her? Auch irgendwo aus dem Saarland. Wie heißt das MZG-Kennzeichen? Merzig, ne?
Merzig? Ja.
Daher kommt der, genau. Und okay. Der berlinert sogar und trotzdem kommt zwischendurch ein Ich Han bei dem rum. Also Ich Han. Klingt sehr lächerlich dann in dem Moment. Ja, nee, aber es hat doch einige Sätze gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass du, also von daher, du kommst gut weg dabei.
Man sagt ja auch immer, ich würde sehr viel Hochdeutsch sprechen.
Ja.
So anders als andere, aber irgendwie, ja, ich hätte es nicht gedacht, dass man das erkennt.
Ja, an Kleinigkeiten halt, ne?
Also. Mhm. Ja.
Jetzt habe ich einen Faden verloren. Hast du noch einen Faden? Eigentlich, weil du gar keine Vorsätze hast, haben wir keinen Faden mehr.
Ich weiß nicht mehr. Ich habe vergessen.
Dann wünsche ich dir einfach ein gutes neues Jahr, oder?
Ja, ich dir auch. Dankeschön.
Jetzt hat man es gehört.
Aber mir ist gerade im Unfall, wir haben über das Internet geredet, weil ich kein Internet habe.
Genau. Und dann haben ein paar Jungs beantragt, dass sie Internet haben wollen und dann gab es keins. Und warum nicht?
Ich weiß nicht, das muss irgendwie über das Jugendamt dann geregelt werden, dass man das bezahlt kriegt und was weiß ich. Und irgendwie, ja. Ist bisher noch nicht, also die haben sich nicht drum gekümmert. Bis jetzt. Und deswegen haben wir kein Internet. Ja.
Was hat dich denn eigentlich in die Wohngruppe verschlagen?
Ich verstehe mich mit meinen Eltern. Also gar nicht. Und deswegen, das war letztes Jahr. Und da hatte ich einen Streit mit denen. Und halt immer wegen Weggehen, dass ich zu viel weggehen würde und so, was weiß ich. Und dann bin ich irgendwann von zu Hause abgehauen, eine Woche war ich weg.
Das ist lang.
Ja, und dann haben sie mich da wieder gefunden, am Bahnhof, wie ich gerade zu meiner Freundin wollte, mit Polizei und so. Das war schon traurig, weil diese Woche, die war echt cool. Und ja, dann bin ich halt zum Jugendamt und habe ich gesagt, dass ich daheim wohnen möchte, dass ich wieder ausziehen auf jeden Fall. Und dann ist es bei meinem Onkel gewesen, eine Woche. Und von meinem Onkel war ich dann eine Woche bei meiner Freundin und dann war ich eine Woche noch bei meinem Freund und dann bin ich in die Wohngruppe gekommen.
Und jetzt verstehst du dich mit deinen Eltern auch wieder besser?
Ja, auf jeden Fall. Also besser schon, aber immer nicht ganz. Also so Wochenends, Übernachtungen oder so, das klappt auch nicht immer. Das geht immer so einen halben Tag gut und dann kommt immer irgendeine Kleinigkeit, dann gibt es wieder Streit und ja.
Und von wem geht der aus? Von dir?
Wie bitte?
Der Streit, geht der von dir aus oder von deinen Eltern?
Es kommt drauf an. Also meine Mama möchte zum Beispiel wieder, dass ich nach Hause komme. Und das möchte ich nicht, weil ich bin ja dann bald 18 im November und dann kann ich halt meine eigene Wohnung holen und so. Und deswegen dachte ich, so bleibe ich jetzt noch hier. Und ich glaube, die also will das nicht haben, die will, dass ich nochmal hinkomme. Und dann fragt die mich halt immer, ja, komm schon nochmal hin, weil ich habe einen Termin mit ihr. Dann sprechen wir über die Lage und so, wie es jetzt weitergehen soll. Und die ist auch damals ganz empfindlich. Und dann fängt jemand, ja, und? Die ist gesagt, kommst du? Und dann fragt sie mich ganz halt, wenn ich dann Nein sage, dann ist sie böse. Und dann gibt es halt wieder Streit. Und ja, ist nicht so einfach.
Gehst du nur noch zur Schule oder bist du berufstätig? Das ist ja einfach.
Ich gehe zur Schule.
Und wer bezahlt dann die Wohnung, wenn du dir mit 18 eine nimmst?
Das wird dann das Jugendamt übernehmen. Mhm. Solange, wie dann wäre ich mit meiner Schule, wäre ich dann mit 18,5 fertig. Und wenn ich dann eine Ausbildung anfange, das muss danach bezahle ich dann selber. Also, wenn ich das verdiene. Und solange ich in der Schule bin, bezahlt das noch das Jugendamt. Und ja.
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 Ja, dann, wann wirst du 18?
November.
Das ist, ja ein ganze, das ist ja ein Jahr. Naja,
nee,
dann.
Nee, das sind 10 Monate.
Das sind 10 Monate. Genau, irgendwann fängt man dann an. So war das jedenfalls bei uns Jungs früher. Wenn wir dann die Eltern unserer Freundinnen kennengelernt haben und 17,5 waren, also so wie du jetzt, die gefragt haben, wie alt sind sie denn? Da sitzt irgendwie so ein Milchbubi vor dir und der Mann sagt, wie alt sind sie denn? Und dann hast du halt gesagt, ich werde 18. Das heißt so viel wie, ich bin gerade 17 geworden.
Ja, genau. Ja. So war das bei mir mit 16.
Ich werde 17.
Genau.
Ja, dann wünsche ich dir einen guten Geburtstag. Ne?
Danke.
Und bis dahin ein tolles neues Jahr.
Danke, gleichfalls.
Danke, tschüss Nadine.
Tschüss.
0880 5x5 ist unsere Nummer. Die Frage ist, welche Vorsätze ihr dieses Jahr brechen werdet. Und wir fragen zur Abwechslung mal wieder einen Kerl. Hallo Daniel.
Hi.
Hi. Rufst du jetzt aus Hamburg an oder aus Homburg?
Hamburg.
Bitte?
Hamburg.
Hamburg. Ja. Welchen Vorsatz brichst du denn dieses Jahr?
Ja, dass ich ins Krankenhaus gehe.
Bitte? Du musst ein bisschen irgendwie versuchen, irgendwie ins Mikrofon zu sprechen und ein bisschen lauter zu sprechen, bitte.
Dass ich ins Krankenhaus gehe.
Du wirst den Vorsatz brechen, ins Krankenhaus zu gehen. Das heißt, du wirst nicht ins Krankenhaus gehen.
Na?
Das verstehe ich nicht. Erklär mal.
Also ich soll operiert werden am Fuß. Also darauf, das möchte ich nicht, weil ich da eine Woche im Krankenhaus liegen muss.
Was ist mit deinem Fuß?
Ich habe ein Bänderriss gehabt. Es ist falsch zusammengewachsen.
Und wenn du jetzt nicht ins Krankenhaus gehst, um dir das nochmal trennen zu lassen und dann neu zusammenzuwachsen zu lassen, du weißt schon, was passiert denn mit deinem Fuß?
Ist ja noch billig.
Also du humpelst lieber, als eine Woche ins Krankenhaus zu gehen?
Na.
Warum?
Ich habe irgendwie Angst, dahin zu gehen.
Vom Krankenhaus?
Mhm.
Ist doch nur Fuß.
Ja, ist schmerzhaft.
Ja, nee, ja, aber humpeln ist halt auf Dauer auch scheiß, oder? Ich meine.
Ja, das stimmt auch, aber was soll man machen?
Na, ich würde mal davon, also ich weiß es ja nicht, also kannst du denn davon ausgehen, dass du wirst lieber dein Leben lang humpeln, als jetzt eine Woche ins Krankenhaus zu gehen?
Na.
Was passiert denn dann eigentlich, wenn du mal ernsthaft krank bist und du 2 Wochen ins Krankenhaus musst und es da nicht um den Fuß geht, sondern dass du da sogar eine Vollnarkose kriegen musst und dir muss der Brustkorb geöffnet werden?
Da werde ich ja hingehen. Ist ja wichtiger als wie Fuß.
Ich habe nicht das Gefühl, dass du das so ganz durchdacht hast. Ist das denn, wenn du den Fuß versuchst, normal zu bewegen, ist das nicht auch schmerzhaft?
Ja, ein bisschen. Also, es kommt drauf an, wenn ich jetzt lange laufe, da tut's weh, wenn ich jetzt stehe lange da hoch. Sonst geht's eigentlich.
Aber dann ist doch nicht ins Krankenhaus zu gehen kein Gewinn.
Ja, das stimmt, aber man weiß ja nie.
Was erwartest du denn vom Krankenhausaufenthalt?
Da hat man ja nichts, das ist langweilig. Also.
Ja, nimm ein Buch mit.
Ich lese nicht so gerne.
Ja, dann lernst es halt.
Ja, kommt drauf an.
Ja, dann, ne? Wenn ihr dann also gerade in Hamburg zuhören solltet und da einen Humpelnden seht, dann wird das wahrscheinlich der Daniel sein, der sich weigert, ins Krankenhaus zu gehen. Warum hast du Angst vorm Krankenhaus? Was ist denn in deiner Vergangenheit passiert, dass du davor Angst haben musst? Und vor allen Dingen, bitte sprich ein bisschen lauter und ins Mikrofon, sonst verstehen wir dich nicht.
Na. Das weiß ich auch nicht. Also, ich habe Spritze bekommen. Ja, aus dem habe ich da Angst. Die haben mir nämlich in der Blutbahn reingestochen.
Ja, das passiert bisweilen, dass man Spritzen in die Blutbahn kriegt.
Seitdem habe ich Angst, was ich mehr dachte.
Da kann ich, willst du einen guten Rat von mir haben?
Na?
Geh ins Krankenhaus, stell dich deiner Angst.
Ich werde versuchen.
Alter, du humpelst. Willst du humpeln? Du kriegst keinen Job, weil du humpelst.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, klar, doch, du kriegst einen Job, weil du humpelst, aber das ist dann irgendein Scheißjob.
Na?
Weil wir nämlich in einer Welt leben, in der Leute, die humpeln, die schlechteren Jobs bekommen, als die, die nicht humpeln. Also, nee, echt, ey, da kann ich auch tatsächlich, das tut mir auch sehr leid, da kann ich wirklich nur empört Haare raufen, und zwar andere, weil andere Leute Haare, weil ich selber keine habe. Aber sieh mal zu, dass du da ins Krankenhaus gehst. Beziehungsweise, wenn die Angst so stark ist, dass du es noch nicht mal schaffst, über die Schwelle des Krankenhauses zu gehen, ruf mal irgendwie, das gibt's in Hamburg mit Sicherheit auch. Hast du Internet, da wo du bist?
Na.
Was heißt na?
Ja,
dann google dir mal den Krisendienst, ja? Der Krisendienst, das sind so ein paar Psychologen und Therapeuten, die sitzen da und helfen Menschen, wenn die Menschen gerade einen Überblick verlieren. Da kann man einfach anrufen und sagen, hier, pass mal auf, Alter, ich habe ein Bänderriss, der ist schlecht verheilt, ich humple durch die Gegend und im Moment bin ich eher bereit, mein Leben lang zu humpeln, als eine Woche ins Krankenhaus zu gehen. Was kann ich tun? Und die können dir dann wirklich helfen, weil so kleine Radioansager wie ich sind nicht dazu ausgebildet, Menschen, die sich von ihrer Angst lähmen lassen, daraus zu quatschen. Das ist jetzt der gute Vorsatz für dieses Jahr, beziehungsweise ist der gute Vorsatz für morgen. Du wirst morgen dir den Krisendienst raussuchen und da mal anrufen und um Hilfe bitten, bitte.
Ja.
Ich danke für deinen Anruf, Daniel. Mhm. Tschüss.
Tschüss.
Entschuldigung, das manche Dinge irritieren mich. Hallo, Anna.
Hallo.
Was? Hast du das gerade gehört, das Gespräch mit Daniel?
Ja.
Was sagt man so jemandem? Wie kriegt man so jemanden, der war 17 übrigens, wie kriegt man so jemanden bewegt, dass er ins Krankenhaus geht, obwohl er Angst vor dem Krankenhaus hat, obwohl er nicht weiß, was im Krankenhaus mit ihm passiert?
Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man Angst vor dem Krankenhaus haben kann. Ich persönlich war öfters dort und ich fand es sogar eigentlich voll cool.
Oh, auch gut. Also nachvollziehen kann ich das mit der Angst vorm Krankenhaus. Ich habe das auch.
Irgendwie nett. Ich weiß nicht.
Ich habe mit 17 habe ich mal 7 Wochen im Krankenhaus gelegen und wäre fast verstorben.
Okay.
Und dann, es gibt halt so einige Gerüche und auch so Geschmäcker, zum Beispiel Hagebuttentee. Da gab es immer Hagebuttentee.
Ja.
Ich kann Hagebuttentee noch nicht mal riechen, ohne dass ich ein bisschen verkrampfe. Zum Beispiel. Also ich kann das schon nachvollziehen mit der Angst vorm Krankenhaus, aber nee, dass einen das so voll sehr lähmt, das finde ich...
Ich liebe das, den Geruch nach Desinfektionsmitteln, ich finde das voll cool.
Das ist total clean und sauber.
Ja.
Kommen wir zu deinen Vorsätzen, Anna. Dein guter Vorsatz ist, alles schön abzuwischen und sauber zu machen und zu desinfizieren.
Ja, das auch. Nee, ich bin total Perfektionist und so.
Welchen Vorsatz wirst du dann brechen dieses Jahr, wenn du Perfektionist bist? Keinen.
Ja doch, irgendwie schon. Also mit dem Lernen habe ich mir schon total oft vorgenommen, ja, dieses Jahr jetzt wieder Schulanfang, perfekter Neustart, jetzt lerne ich wirklich dieses Schuljahr, mache ich wirklich jeden Tag nach der Schule so, wiederhole den Stoff und so. Und dann komme ich nach der Schule, bin voll fertig, bin voll müde und lege mich dann einfach nur noch ins Bett. Und dann manchmal schlafe ich dann sogar ein, dann wache ich auf und dann denke ich, ja, jetzt ist auch egal. Und immer so weiter. Und ich habe es mir, eigentlich wollte ich es mir jetzt wirklich vornehmen dieses Jahr, aber ich wusste, dass es dieses Jahr auch nicht klappen wird. Also jetzt ist das restliche Jahr noch. Und dann lasse ich es einfach.
Behindert dich das denn? Also bist du schlecht in der Schule?
Naja, es geht. Also ich war zuerst auf dem Gymnasium und dann musste ich auch auf jetzt die Realschule wechseln.
Das ist ärgerlich.
Ja, aber das liegt auch teilweise da. Also ich war ziemlich oft im Krankenhaus und die Lehrer haben sich danach nicht wirklich um mich gekümmert, mir den Stoff zu erklären.
Ja.
Und allein kann ich das alles nicht hinkriegen.
Nee, das war bei mir genauso. Also ich war auch, das war dann in der 10 damals war ich, da war ich im Krankenhaus, die 7 Wochen.
Mhm.
Und habe darum dann letztlich, also klar, wenn ich mich ernsthaft mir richtig den Arsch aufgerissen hätte, wäre es wahrscheinlich anders gekommen, aber erklär mal einem Pubertierenden, einem 17-Jährigen, oder gerade bin ich irgendwann 18 geworden, dass er sich richtig den Arsch aufreißen soll. Und da habe ich dann auch die 11 wiederholt.
Ja.
Weil ich auch einfach, mir hat so viel Stoff gefehlt oder so viel Grundlage gefehlt, dass ich nicht mehr einfach so mitgekommen bin. Ja.
Ja, und man hat auch nicht Lust, die ganze Zeit nur zu lernen und so. Also, dass man dann sich nach einer Woche Krankenhaus ist man noch ein bisschen erschöpft und so. Und dann sich jeden Tag hinhockt, um den ganzen Stoff nachzuholen und dann noch den Stoff, den man gerade im Unterricht hatte. Also, ja. Und ich bin allgemein, also ich hatte auch, oder ich habe ziemlich akuten Eisenmangel.
Aha.
Und dann bin ich eben noch müderer und ja.
Ach, Eisenmangel macht müde?
Ja.
Ah.
Ich weiß nicht, ich weiß da selber nicht so genau Bescheid, mich interessiert es nicht so, aber da ist man halt allgemein schwächer.
Mhm.
Einem fehlt halt irgendwas im Körper und dann muss man das halt zu sich nehmen. Aber das klappt auch nicht immer ganz und dann, ja. Und dann kommt noch mal dazu, dass ich jetzt Verdacht auf Borreliose habe. Und das macht natürlich auch noch müderer und habe dann auch teilweise Schmerzen, sodass ich halt öfters mal einen Tag fehle in der Schule oder so. Und ja.
Ich glaube, du musst mal kurz erklären, was Borreliose ist.
Das ist eine Krankheit, die von Zecken übertragen wird.
Mhm.
Und das kann im schlimmen Fall zu Lähmungserscheinungen führen. Und allgemein hat man einfach Schmerzen. Zum Beispiel, ich habe jetzt total Schmerzen in den Knien und bin auch so müde und also die ganze Zeit über auch, wenn ich total ausgeschlafen bin. Ich habe sehr oft Kopfschmerzen und so. Und man ist allgemein schwächer. Und wenn man es früh genug entdeckt, dann kann man das mit Antibiotika und so, kriegt man das dann ganz schnell, recht schnell wieder weg. Aber wenn man es zu spät entdeckt, dann verfolgt es einen ein Leben lang. Und dann hat man wirklich chronische Schmerzen und so. Und in richtig, richtig schlimmen Fällen ist aber ganz selten, kann man da sogar dran sterben. Aber das...
Was heißt rechtzeitig erkennen?
Weiß nicht, also...
Weil es sind ja, glaube ich, schon Wochen und Monate oder sowas,
ja,
die das
also
noch behandeln.
Ja, bei mir waren es jetzt 3 Monate vergangen. Also ich hatte die ganze Zeit die Schmerzen, Knieschmerzen und so.
Ja.
Nach 3 Monaten erst hatte meine Mama gesagt, ja, ich würde dich mal gerne auf Borreliose testen, weil es hätten ja auch Wachstumsschmerzen oder was sonst was sein können oder zu wenig Sport oder sowas. Und dann ist schon relativ viel Zeit vergangen. Aber ich weiß es nicht, was also... Ja, es kommt halt auch drauf an, wie schnell sich das ausbreitet. Also das ist halt auch bei jedem anders dann.
Aber gut, also eigentlich sollte man eigentlich auch rumerzählen, ne? Wenn dir ein bisschen zu lange irgendwie die Beine wehtun, kann es sein, dass du Borreliose hast. Dann lass dich mal testen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn du viel draußen bist.
Ja. Ja, ich hatte diesen Sommer an einem Tag 12 Zecken.
Was?
Ja.
Ich
habe sowieso immer sehr viele Zecken, also Zecken lieben mich. Und wir haben einen 3-stündigen Spaziergang durch den Wald gemacht, barfüßig.
Ja, okay, daher.
Und dann ein Freund von mir hat dann mal gesagt, ja, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen so auf Zecken kontrollieren und so. Und dann bin ich halt ins Bad und so, habe halt geschaut und dann hatte ich 12 Zecken. Ja.
Boah, da würde mich sofort die nackte Panik, weil Zeckenbiss, also das Schlimmere beim Zeckenbiss ist ja die Hirnhautentzündung.
Ja, genau.
Also ich würde vor Angst sterben, wenn ich 12 Zecken an mir...
Irgendwie habe ich daran...
Wenn ich eine Zecke an mir entdecken würde, würde ich...
Nee, ich bin halt voll gewohnt, 1000 Zecken zu haben jeden Sommer.
Oh.
Und, also nicht ganz 1000, ne? Aber ich habe mir da nicht irgendwie so Gedanken gemacht, ja, das könnte jetzt irgendwie eine... kranke Zecke sein, die mich jetzt ansteckt oder so. Darüber denke ich immer so, auch mit Krebs oder so oder mit allgemein schlimmen Sachen, so Krankheiten oder so, denke ich mal, ach was, mich kann es doch nicht betreffen oder so.
Und irgendwie denke ich da nicht so viel darüber nach.
Das ist ja sowieso, das ist auch, glaube ich, ist das Privileg der Jugend.
Ja.
Da sterben dann immer nur die anderen. Sowieso, solange man lebt, sterben sowieso nur die anderen.
Ja, das ist das Scheiße dran.
Anna, ich danke für deinen Anruf.
Ja, bitteschön.
Und wünsche dir ein ganz tolles Jahr mit möglichst wenig Zecken und dass du deine Borreliose loswirst. Borreliose loswirst. Ich bin auch nicht ganz auf der Höhe. Zu viele Konsonanten am Stück machen mich fertig. Ich wünsche dir was. Danke für deinen Anruf.
Ja, dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich vermute mal, dass ich dem Ramon jetzt das letzte Wort erteilen werde.
Ja, hallo.
Hallöchen. Ramon, welchen Vorsatz wirst du denn dieses Jahr brechen?
Ja, wie gesagt, meine Ausbildung, die ist mir sehr wichtig und die werde ich auch, denke ich mal, weiter.
Warum abbrechen? Achso.
Nee, absolut nicht abbrechen. Also brechen werde ich natürlich mein Rauchen.
Du wirst weiter, also du wirst weiter rauchen, obwohl du dir mal wieder vorgenommen hast, nicht weiter zu rauchen.
Ja.
Ja.
Ich hatte eigentlich so Dezember, Silvester hatte ich gar nicht geraucht und ja, dann war ich halt ein bisschen zu betrunken und dann habe ich halt eine Zigarette an ihr steckt nach Silvester.
Ja, guter Grund. Also die meisten, achso, du hattest schon aufgehört oder was?
Ja, ich hatte schon aufgehört. Also naja, ich habe mir vorhin um Silvester, ab Silvester die Tag, da höre ich dann auf.
Ja.
Gesagt, ab dann rauche ich keine mehr. Aber dann war ich halt ein bisschen zu betrunken, zu viel getrunken, ja, ne, mit Freunden und alles mögliche. Ja, und dann habe ich dann halt das Zigarettenklümmel da im Mund gesteckt und angezündet.
Ja. Und schwupp, ja,
was man nicht
schwupp,
so alles im Luft macht.
Ja, ja, klar, das ist aber normal. Willst du wissen, wann der beste Zeitpunkt zum Aufhören ist?
Ja.
Jetzt.
Gute Sache, also müsste ich jetzt meine halbe Dose noch hier wegkippen.
Naja, wegschmeißen vor allen Dingen. Also
oh, kippen, ich rauche jetzt schon seit, ja, gefühlt, also naja, 18 Jahre rauche ich jetzt. Also insgesamt 18 Jahre, die ich jetzt
18?
Rauche.
Hier steht, du bist 24 Jahre alt.
Ja, ich habe mit 6 angefangen.
Ach du Scheiße.
Ja.
Das ist, dann ist das ein echtes Problem.
Ja, ich habe halt schon, einmal habe ich es geschafft, dass ich 6 Monate lang nicht geraucht hatte.
Aber immerhin, wie alt warst du da?
Da war ich 19.
Ja.
Und aber durch Probleme, da will man nicht gerne drüber reden.
Schicksalsschlag.
Nee, sowas in der Art war das ja. Da habe ich dann halt, war ich dann 3 Wochen dann dort drinnen und habe ich dann nicht geraucht und dann gab es halt da Situationen, wo andere geraucht haben und ich dann halt gesagt habe, ich kann nicht mehr. Jetzt brauche ich was, weil man hat nichts weiter zu tun als nur, ja, man merkt schon, dann hört man, wo man war, dass man nur lesen kann und die ganze Zeit nur im Fenster gucken kann und im Bett liegen kann.
Ja, und wenn man gelernt hat, dass Rauchen gegen Langeweile hilft, weil man ja was macht beim Rauchen, was ja auch Quatsch ist, weil man macht ja gar nichts. dann denkt sich das Gehirn auch, ach nee, dann mache ich jetzt mal was, ja.
Ja, so sieht's aus, wenn man nichts zu machen hat, dann kommt irgendwas im Sinne, irgendwelche Dinge, genau.
Ja. Ah, das ist aber echt hart, weil wenn du vor der Pubertät mit dem Rauchen angefangen hast, ist es echt schwer, weil
ja,
der Trick,
bisschen durch die Familie, dass meine Mutter halt, viel schlechte Dinge gemacht hat, sich weniger um die Kinder gekümmert hat und halt mehr Alkohol getrunken hat, anstatt irgendwas zu machen. Und und da kam es dann halt so, dass ich gefragt habe, ob ich eine Zigarette bekomme. Und sie hat gesagt, ja. Im Nachhinein war das dann mein Fehler, dass ich eine Zigarette gefragt habe, weil mein Opa mir dann eine Zigarre vorgesetzt hat. Ja.
Wow.
Ja. Und das nicht nur so eine schöne Zigarre. Ich bin ja, nach meinem Namen her, ist ja, wie gesagt,
Ramon.
Der 4 Wörter, Ramon, Emilio, Fuentes, Perez.
Okay, du hast eine kubanische geraucht.
Genau.
Also du hast eine ordentliche Zigarre geraucht und nicht irgendwie so ein Billo-Scheiß. So ja.
Ja.
Oh Gott. Das ist jetzt aber auch wieder was, also, das mit dem Rauchen vor der Pubertät, da würde ich jetzt gerne noch länger drüber reden, weil das ist nämlich ein Riesenproblem, weil einer der Tricks beim Rauchfreiwerden ist, nicht zu vergessen, dass es auch mal ohne Zigarette ging und das war meistens vor der Pubertät.
Ja.
Nur wenn du vor der Pubertät schon raus hast. Das Problem ist, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ich muss jetzt Schluss machen.
Ich will es, ja. Ne?
Und wollte dir nur das letzte Wort erteilt haben.
Aber ich bin ja noch lange da und ich denke mal, ich weiß ja nicht, wann ist die nächste Sendung? Ich glaube nächste Woche, ne?
Also morgen gibt's wieder eine mit Caro und nächste Woche bin ich dann wieder hier, ja.
Ja, da rufe ich doch auch an.
Ja, da ist freie Themenwahl sogar, da können wir jetzt auch was ausführen.
Ja, bei mir jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt anrufe.
Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du dich durchgerungen hast. Ich muss jetzt trotzdem abbrechen.
Jo, danke.
Tut mir leid, dass ich jetzt so kurz angebunden bin. Ramon, bis nächste Woche.
Jo, bis nächste Woche.
Tschüss. So, kurz angebunden muss ich sein, weil jetzt gleich der Computer hier wieder die Sendung beendet. Das war die Late Line für heute. Morgen gibt es wieder eine Late Line, dann mit Caro Corneli. Ich bin Holger Klein, danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein grandioses 2012 und wollte euch noch daran erinnern, dass in 351 Tagen, 23 Stunden und 2 Minuten der Maya-Kalender zu Ende ist.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.